Ja, guten Morgen, ganz herzlich willkommen zu Multimedia im Netz. Da ist noch ein Eingang C eingeblendet, was irgendwie komisch ist. Jetzt ist es weg, sehr gut. Also, es geht um Webprogramming nach wie vor, und das ist jetzt von dieser doch etwas länglichen Serie, gebe ich zu, von sehr technischen Dingen die letzte Runde. Also ich habe ja bewusst die Vorlesung so aufgebaut, dass ich am Anfang versucht habe, Webtechnologien, relativ programmierlastige Webtechnologien, einzuführen und dort sie möglichst nahe an den aktuellen Stand sozusagen zu führen, von dem, was in einem gewissen Sinn als Update zu dem, was man in der Einführungsvorlesung so mitgekriegt hat, erstens ein bisschen tiefer führt zu den serverseitigen Anwendungen und vor allem auch, was sich tatsächlich in den allerletzten Jahren da verändert hat. Und nach dem gleichen Muster werde ich jetzt über Webprogrammierung mit Java sprechen. Einfach deswegen, weil die Sprache Java ja irgendwie jeder hier im Studium lernt. Und jetzt haben wir die ganze Zeit immer mit JavaScript und PHP und so zu tun gehabt und das Java weitgehend ignoriert. Aber es ist natürlich so, dass es in der Java-Technologie auch jede Menge Möglichkeiten gibt, interaktive, dynamische Webanwendungen zu bauen. Das ist im Prinzip auch wieder so wie bei JavaScript und PHP zum Beispiel. Es gibt Interaktivität auf der Client-Seite und auf der Server-Seite. Das sieht man in den ersten beiden Kapiteln. Und dann habe ich zwei spezifische Technologien, die eine ein bisschen altmodischer und die andere brandneu, mit denen man sozusagen real Webanwendungen entwickelt, die so ein Stück sich vielleicht auch wieder in Richtung von Skriptsprachen auf der Basis von Java bewegen. Aber das wird man dann sehen, wenn ich dorthin komme. Also fangen wir an mit Client-Side-Java und nur noch mal zur Erinnerung, das Bild kennen wir, das brauche ich nicht im Detail noch mal durchsprechen. Wir haben auch bei Java die Situation, dass entweder das Java-Programm, in jedem Fall sitzt das Java-Programm irgendwo auf dem Server sozusagen, aber dass es entweder wirklich ein Skript ist, das an den Client übertragen wird und im Client ausgeführt wird, oder dass das Java-Programm, das es geht, im Webserver ausgeführt wird und der Client nur fertiges HTML sozusagen kriegt. Und so wie wir JavaScript sozusagen kennen, das im Browser ausgeführt wird, so funktionieren diese Java-Applets. Und auf der anderen Seite, wenn wir eben was Ähnliches wie PHP suchen in Java, dann haben wir es mit Java-Servlets zu tun, also Applets-Client, Servlets-Server-Seite, das ist eigentlich relativ gut vorstellbar. Und eben auch diese Java-Server-Pages und Java-Server-Faces basieren auf Servlets, sind also serverseitige Technologie. Ja, die Applets, das ist vermutlich eher der Anfang von so einer ganzen Benamungslawine, dass man gesagt hat, irgendwelche Lets, es gibt ja Doc-Lets und was weiß ich alles Lets. Ein Applet, das war wahrscheinlich das erste von der Sorte, das soll von Application Snippet kommen. Also man hat da so ein Stückchen bloß von der Anwendung, nicht eine ganze Anwendung, sondern ein kleines Stückchen aus der Anwendung, das eigentlich kein Hauptprogramm hat, sondern das in einem Browser eingesetzt wird und dort auf einer virtuellen Maschine läuft, bei dem man bewusst das alles so angelegt hat, dass es innerhalb einer HTML-Seite läuft. Jetzt kommt es natürlich wie immer darauf an, ob der Browser eine Java-Maschine hat. Das ist normalerweise nicht so, dass der Browser selber die Java-Maschine hat, sondern es ist meistens oder sehr häufig greift man auf die Java-Installation auf dem Rechner zu. Oder man kann auch wählen zwischen verschiedenen Installationen. Also es ist wieder die Geschichte, dass es irgendwelche Plugins gibt. Das Wesentliche ist, dass das Applet ein Java-Programm ist, im Prinzip nach genau der gleichen Syntax, auf genau der gleichen virtuellen Maschine läuft, wie wir andere Java-Programme haben. Wenn der Browser die Runtime vom installierten Java benutzt, dann ist es wirklich auch wirklich exakt die gleiche Maschine. Allerdings gibt es eben kein Hauptprogramm, sondern das Hauptprogramm ist quasi der Browser und diese HTML-Seite da drin. Und das kann man so als Kriterium nehmen, was der Unterschied zwischen Application und Applet ist. Also wenn Sie so eine Main-Methode haben und die auch aufrufen, dann ist es eine Application. Wenn keine da ist, ist es sicher ein Applet. Wenn eine da ist, kann es immer noch sein, dass das ein Java-Programm ist, das sozusagen als Twitter angelegt ist, das man für beides verwenden kann, dass es sozusagen noch zusätzlich eine Main-Methode gibt, um das Standalone ausführen zu können. Auch das ist möglich. Aber wir schauen uns jetzt die an, die keine Main-Methode haben, und wie immer ist es dann natürlich gut, so ein Hello World zuerst mal anzuschauen. Das geht auch mit ganz wenigen Zeilen Java. Was einleuchtet, ist, dass man zuerst mal Java Applet Applet importieren muss. Klar, wenn wir ein Applet schreiben. Was schon nicht mehr ganz so einleuchtet, ist, dass man Java AVT Graphics importieren muss. Das heißt, wir haben im Prinzip ein Programm, das auf der Basis von Java 2D-Grafik funktioniert. Das macht aber natürlich einen gewissen Sinn, weil es ja genau das, was wir haben wollen, wenn Sie an den Canvas zum Beispiel denken, den wir in HTML5 angeschaut haben, das ist auch eine Zeichenfläche quasi, auf der ich irgendwas Beliebiges zeichnen kann. Und die Applets können genau das, die haben eine Zeichenfläche, die eine Java 2D-Grafik-Zeichenfläche ist und so bedient wird, wie man das in Java 2D eben auch macht. Damit, die Applets sind ja irgendwie so fast so alt wie das World Wide Web, nicht ganz, aber zumindest so alt wie die Programmiersprache Java, die sind also mit den ersten Browsern, die Sun rausgebracht hat, so 95 rum, sind die entstanden. Und die hatten aber eben schon solche Dinge, die man heute mit dem Canvas quasi nachempfindet. Ja, also ein Applet hat natürlich eine Klasse, die Hello World Applet-Klasse, und die ist eine Erweiterung von Applet. Was in dem Applet genau drin ist, interessiert uns vielleicht gar nicht so sehr. Hier ist der Vererbungspfad. Also ein Applet ist ein Spezialfall von einem Panel, damit ein Spezialfall von Container, Component und Object. Das heißt, ein Panel ist was, wo ich verschiedenste Benutzungsoberflächenelemente einsetzen kann. Und beim Applet habe ich die Möglichkeit, darauf zu zeichnen. Also es gibt also eine Paint-Methode und die wird auch standardmäßig von außen vom Browser aufgerufen. Das heißt, wenn der Browser dieses Applet lädt, dann sehen wir dann noch ein bisschen genauer, verschiedene Methoden ruft er auf, aber insbesondere die das anzeigt am Schluss, das ist die Paint-Methode. In dem Moment, wo ich die Paint-Methode überdefiniere, standardmäßig macht die nicht viel, also macht im Innern der Zeichenfläche gar nichts. Wenn ich die überdefiniere, dann kann ich eben dort schreiben, was mich tatsächlich interessiert, was passieren soll. Das heißt, die Struktur ist so, ich habe ein Hello World Applet, Extends Applet und als Rumpf oder als einzige Methode da drin in der Klasse eine Paint-Methode, die standardmäßig eben dieses Graphics-Objekt quasi den Handle auf die Zeichenfläche mitkriegt, den man dann den einzelnen Zeichenmethoden mitgibt. Und hier sehen Sie DrawString, Hello World, ist das Wesentliche, was da gemacht wird an einer bestimmten Stelle, Position 50-50. Und damit das schön groß rüberkommt, wird halt vorher eine bestimmte Schrift eingestellt, eine bestimmte Größe mit Z-Font. Das haben Sie ja in den anderen Frameworks auch so gesehen. Es ist also eigentlich nicht so furchtbar kompliziert. Jetzt muss man natürlich, um das Applet aufzurufen, das auch irgendwie in die HTML-Seite einbetten. Wenn Sie so nach Beispielen schauen, werden Sie sehr häufig diesen Beispielcode finden, der auch schön einfach ist eigentlich. Also irgendwie ein ganz normaler HTML-Code und das, was rot ist, ist das, was uns interessiert. Das heißt Tag Applet, Ende Applet und dazwischen steht Code gleich Hello World Applet Class. Das heißt, dieses Hello World Applet ist ein Java-Programm, das ist eine Java-Datei, .java, die muss mit Java C zum Beispiel übersetzt werden. Und das entsprechende Bytecode-File, das Class-File, liegt dann zum Beispiel, wie es hier angenommen, im gleichen Verzeichnis wie diese HTML-Seite. Und da kann ich dann auch Größe und Breite natürlich auch einstellen. Also wenn ich bloß die Breite einstellen, wird das eben maßstäblich skaliert entsprechend. Das wird häufig verwendet, ist aber seit langem keine empfohlene HTML-Syntax mehr. Was man heutzutage verwenden sollte und was die Art und Weise ist, wie in HTML5 auch Applets unterstützt werden, ist das sogenannte Object Tag. Das haben wir ja auch schon mal getroffen bei den Einbetten und Object. Das waren ja so zwei Konkurrenzdinge, um Videos einzubetten. In HTML5 haben wir für Audio und Videos komplett neue Tags erfunden, aber das Object Tag belassen für irgendwelchen Code einfach, der ausgeführt wird auf einer virtuellen Maschine. Das heißt, es ist irgendein Objekt, um das sich der Browser kümmert, wenn er weiß, was das für ein Typ hat und das entsprechende Plugin hat, um das zu bedienen. Das heißt, das Tag sagt einfach bloß Object und da muss natürlich ein MIME-Type spezifiziert werden, in dem für Application x Java Applet und die Höhe und Breite kann man natürlich auch angeben. Jetzt ist natürlich der Code noch nicht dabei, weil vorher Code als für diese, wo man die Klasse sozusagen angeben kann. Das ist hier ein eingebettetes Tag Param und da kann man viele Params übergeben und ein Param ist eben der Param Code, der ist vordefiniert. Das Param Code wird interpretiert und da steht der Name dieser Klassendatei, also Hello World Applet in dem Fall dahinter. Ja, vielleicht sollten wir das auch mal ganz kurz in die Praxis überführen. Das ist jetzt interessant. Ich habe natürlich hier die Auswahl zwischen allen möglichen Browsern. Ich habe die Beispiele jetzt mit den Browsern, die sehen Sie ja hier unten in der Fußzeile, was da so alles installiert ist, auf Safari, Firefox, Chrome und Opera, ausprobiert. Sie gehen auch alle mit allen Umgebungen. Interessant ist, dass es so ein bisschen Geschwindigkeitsunterschiede gibt. Also ich kann das jetzt gar nicht ganz konkret begründen, aber zumindest im Moment schaut es so aus, nach meinen Experimenten, als wäre das Opera vergleichsweise schnell, mit diesen Dingen umzugehen. Vergleichsweise schnell. Das ist aber ein Phänomen, das man generell hat, wenn man mit Java Applets zu tun hat, was man hier sieht. Das dauert immer ein bisschen. Was einer der störenden Effekte ist, es ist im Prinzip aber verständlich, warum das ein bisschen dauert. Weil was da ja eigentlich passieren muss, ist, dass eine eigene virtuelle Maschine dafür sozusagen gestartet wird, die dann tatsächlich dieses Applet oder diesen Code des Applets ausführt. Und das dauert halt eben, bis zunächst mal die virtuelle Maschine gestartet ist und dann dass der Code geladen ist und so weiter. Ist aber natürlich ein Grund, warum manche Leute so von den Applets auch ein bisschen zögern und was auch den Einsatzzweck ein bisschen beschränkt. Also wenn Sie jetzt bloß irgendeine Grafik haben wollen, die irgendeine Seite schick animiert, dann sind Sie mit den Java Applets nicht so ungeheuer gut dran. Wenn Sie aber zum Beispiel das merken Sie vielleicht auch aus den Einführungsvorlesungen, wenn Sie ein Demo-Programm haben, mit dem Sie irgendeinen Algorithmus vorführen wollen oder irgendein komplexes Verfahren, so eine Simulation, mit der man spielen kann, wo man verschiedene Parameter eingibt oder ein Bild angezeigt wird und auf dem irgendwelche Details irgendwie vergrößert werden können und sowas, das ist mit den anderen Methoden relativ umständlich zu schreiben, vergleichsweise. Geht in Java sehr gut, weil Sie die volle Maschine zur Verfügung haben. Es ist auch so, dass Sie oft irgendwelchen Code halt in Java schon finden, der das letztlich tut. Und da macht es dann guten Sinn, so ein Applet zu schreiben. Und dann ist ja auch nicht so schlimm, wenn das mal einen Moment dauert zum Laden. Wenn man sich dann eine Viertelstunde oder so mit dem Applet beschäftigt, dann sind die paar Sekunden Ladezeit kein Problem. Ja, ich will noch ein bisschen was darüber sagen, wie diese Applets mit der HTML-Seite kommunizieren können. Also eine Möglichkeit ist, dass dieses Applet, hier oben ist der Applet-Code, der Java-Code, dass das einen Parameter abfragen kann und auswerten kann, der im HTML-Code gesetzt wird. Das heißt, ich kann dem Applet zusätzliche Informationen übergeben. Ich habe das hier jetzt für das Beispiel ganz einfach gemacht. Da wird also zwischen Hello und World wird ein Text eingefügt. Ja, also hier ist das Hello World und dazwischen ist einfach ein String, und der heißt irgendwie IT, inserted text, und dann holt den Parameter inserted text dafür aus dem HTML-Code. Und wenn ich jetzt hier in der alten Methode hier das Param verwende, da sieht man auch, dass das Param für das alte Applet-Code-Tag auch schon gegangen ist, und dort inserted text mit value wonderful hinschreibt, dann müsste Hello Wonderful World rauskommen. Und das Gleiche, exakt das Gleiche für die neue Methode, HTML5. Da hat sich am Applet gar nichts verändert, das Gleiche. Und hier ist eben der Param, der Hello World Applet übergibt. In dem Fall halt ein anderer Dateiname und ein weiterer Parameter für das Wonderful. Und das können wir ja auch nochmal probieren. Hello World Param New heißt das, glaube ich. Hello Wonderful World. Das scheint so zu sein, dass die Laufzeitumgebung, die da mal gestartet wurde, die virtuelle Maschine offensichtlich wiederverwendet wird. Darum geht das alles jetzt deutlich zügiger. Was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, ist in den Source Code von dem Ganzen reinzuschauen. Also was haben wir jetzt sozusagen auf der Browser-Seite, was sieht der Browser tatsächlich? Das ist immer ganz hilfreich, um sicherzugehen, dass man da verstanden hat, was auf der Server- und was auf der Client-Seite passiert. Und Sie sehen jetzt, also hier als Opera, das ist tatsächlich diese Object-Syntax und der Browser hat natürlich genau diesen Code, sieht aber natürlich den Java-Code nicht, weil der eben auf dem Server da daneben liegt und der ist ja E-Byte-Code, aus dem nicht so furchtbar viel rauszulesen ist. Gut. Vielleicht noch ein bisschen mehr zu den Applets. Ich habe gesagt, da wird dieses Paint aufgerufen. Es werden noch eine ganze Menge andere Methoden aufgerufen, die man nutzen kann. Und zwar hat so ein Applet einen Lebenszyklus, der so ausschaut, es wird zunächst mal mit init aufgerufen, bevor das Applet überhaupt voll geladen ist, sozusagen. Das ist das allererste, was passiert. Wenn das Applet fertig geladen ist und startbereit ist, dann gibt es diese Methode Start, mit der es in Running übergeht, und die Methode Stop zu der gestoppten, mit Destroy verschwindet es. Und damit habe ich die Möglichkeit, also zum Beispiel bei dem Init irgendwelche Dinge zu registrieren. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Applet bauen will, das auf Benutzerinteraktionen reagiert, einen Event-Händler registrieren, der zum Beispiel auf eine Mausinteraktion reagiert und den sollte ich natürlich, bevor das Applet gestartet wird, sicher registrieren. Das heißt zum Beispiel in dieser Methode init, das ist eine sichere Methode. Und da sieht man auch, dass wenn ich jetzt auf Mausreaktionen, sozusagen Mausereignisse reagieren kann, sofort, dass das besser geht als mit, oder nur so geht, wenn es im Client ausgeführt wird. Ein Server-Side-Code hat natürlich keine Chance. Und ich habe diese tolle Java 2D-Grafikbibliothek zur Verfügung, die ja nun seit langem und stabil die gleiche Funktionalität bietet, die bei HTML5 jetzt gerade so in JavaScript obendrauf gesetzt wird. Also das ist ein kleines Beispiel, eine Klasse ClickMe, die auch ein Applet ist, aber zusätzlich ein Mouse-Listener-Interface implementiert. Also da muss man nochmal so ein bisschen an die Java-Interface-Programmierung zurückdenken. Da gibt es ja diese Listener, die als Interfaces zunächst mal definiert sind. Und wenn man ein Interface von denen implementiert, dann ist man auch verpflichtet, diese Methoden zu implementieren. Das heißt, in dem Fall muss das Applet dann selber diese Methoden, die in dem Mouse-Listener-Interface drin sind, implementieren. Zum Beispiel MousePressed. Da gibt es noch ein paar mehr, die muss man dann, wenn man sie nicht braucht, mit einem leeren Rumpf implementieren. Ja, was steht hier alles? Unter init wird dieser Mouse-Listener registriert, also add Mouse-Listener this, das Objekt selber, das ja ein Mouse-Listener implementiert, wird für Mausereignisse auf dieser eigenen Fläche sozusagen zur Behandlung registriert. Die Paint-Methode ist wie gewohnt. Auf das G kann ich zum Zeichnen irgendwelche Eigenschaften setzen, zum Beispiel mit welcher Farbe ich zeichnen will. Ich habe hier einen Punkt als lokale Variable, das haben wir, muss man sehen, von der 2D-Klasse Point, das ist einfach eine Lokation XY auf der Fläche. Und haben noch eine konstante Radius dazu definiert dort oben. Ja, und dieser Spot, der ist am Anfang 0, aber wenn er nicht 0 ist, sieht man gleich, das wird dort unten mit der Maus gesetzt, dann zeichne ich eben da, wo der Punkt ist, einen roten Kringel, also einen roten Punkt, einen dicken. Das heißt, ich mache ein Fill-Oval, was nicht ein Oval ist, sondern eigentlich ein Kreis, weil die Ausdehnung in X- und Y-Richtung gleich groß ist. An der Stelle Spot X, Spot Y, wobei ich jetzt mit dem Radius sozusagen nach unten, nach links und oben navigieren muss, weil der Registrierungspunkt für das Zeichnen von dem Kreis eben links oben und nicht in der Mitte ist in dem Fall. Ist bei allen Grafikumgebungen ein bisschen verschieden. Und naja, der Durchmesser ist Radius mal 2, das ist kein großes Wunder. Das heißt, es macht einen roten Punkt mit Radius wie oben angegeben, 7 Pixel, an der Stelle XY, beziehungsweise an der Stelle Spot XY, also an der Stelle, die in dem Spot eben gespeichert ist. Und bei Mouse Pressed, wenn der Spot 0 ist noch, dann machen wir einen neuen Point und dann setzen wir jedes Mal, wenn die Maus gedrückt wird, eben die X- und Y-Koordinate von dem Spot auf das, was wir aus dem Mouse Pressed Event rauskriegen. Und dann kommt noch eine wichtige Methode, die hier steht, nämlich Repaint. In dem Moment, wo wir was verändert haben, sozusagen an der Datenlage, auf der das Paint basiert, muss man dafür sorgen, dass das Paint natürlich auch wieder ausgeführt wird. Das heißt, das Paint schaut ja nach, wo ist der Spot und zeichnet dort. Und jetzt habe ich den Spot woanders hin verschoben und dann muss ich im Prinzip das Paint wieder aufrufen, wobei es noch besser ist oder richtig ist, einfach das nicht direkt das Paint aufzurufen, sondern der Laufzeitumgebung zu sagen, wir wollen jetzt neu zeichnen. Die hat nämlich vielleicht noch was anderes zu tun, als bloß unser Paint neu zu zeichnen. Das heißt, es soll ja dann den gesamten Inhalt, wo er sich verändert hat, updaten. Auch was vielleicht Betriebssystem verursacht ist. Deswegen sagt man Repaint. Und das Repaint sorgt aber letztlich dafür, dass eben das Paint dann aufgerufen wird. Auch da, probieren wir es halt mit Safari, wenn sich das jetzt schon gerade hier in den Vordergrund schiebt. ClickMeHTML. Also das ist jetzt auch dieses Phänomen, dass das eben so ein bisschen dauert, bis sich das meldet. Und dann habe ich eben genau diesen Effekt. Das heißt, wo ich mit der Maus hinklicke, wird sofort anschließend der rote Punkt hier gemalt. Also nichts Kompliziertes, aber ich will auch keine komplizierten Beispiele jetzt hier in der Vorlesung machen, dass es nicht zu viel Code gibt. Vielleicht eine letzte Sache, die ein bisschen komplexer ist, aber trotzdem, glaube ich, wert ist zu wissen. Wir haben ja alle mit großer Mühe im zweiten Semester mit Swing beschäftigt, mit grafischen Oberflächen Swing. Und die sind natürlich Java-Bedienoberflächen und logischerweise ist so ein Applet dann natürlich ein Kandidat dafür, dass man die Bedienelemente dort mit Swing definiert. Und tatsächlich geht das auch. Es gibt JavaX Swing J Applet und das ist ein Top-Level-Swing-Container. Das heißt, in dem habe ich alles zur Verfügung, was ich in Swing brauche, kann alle Swing-Interface-Komponenten benutzen. Es ist ein bisschen anders als in einem JFrame. Es ist sehr ähnlich zu einem JFrame. Ich kann also mit Panels arbeiten, kann Layout Manager arbeiten. Aber es ist ein Default Layout Manager, ist ein anderer als bei den JFrames. Normalerweise ist ein Border Layout standardmäßig eingestellt. Und ich sollte nicht direkt in die Swing Applet zeichnen, sondern ich sollte eine Methode Paint Component definieren. Also nicht mehr das Paint, sondern Paint Component, wenn ich Swing-Anwendungen habe. Eben deswegen, weil das Swing eine ganze Menge andere Dinge zu zeichnen hat und dann an der richtigen Stelle das Paint Component aufruft. Das heißt, es ist, wenn ich ein Swing-Applet habe, einfach empfehlenswert, dass man statt dem Paint das Paint Component benutzt. Ich will nicht ausschließen, dass einfache Beispiele funktionieren, wenn man das Paint aufruft. Die Gefahr ist bloß, dass einem dann irgendwas Kompliziertes passiert, wenn das Browserfenster irgendwie minimiert und wieder groß gemacht wird und ein anderes Fenster drüber geschoben oder so, dass dann plötzlich eben irgendwelche Sachen nicht mehr richtig funktionieren. Ja, das schaut jetzt komplex aus, ist aber eigentlich nicht wirklich schwierig, weil Sie den ganzen Code irgendwann schon mal gesehen haben und ich habe auch keine Lust, ihn jetzt nochmal komplett zu erklären. Wenn Sie sich recht erinnern, gab es ja mal als Beispiel zu dem Swing so ein Counterbeispiel. Das habe ich mit vieler Mühe in der Vorlesung durchgezogen. Wie kann ich denn einen Zähler mit Swing realisieren? Da gab es zwei Panels oben und unten. Und im oberen Panel gab es links ein Label, rechts ein Textfeld. Unten gab es links einen Button, rechts einen Button. Dann kann ich zählen und zurücksetzen. Und ich habe mir damals auch große Mühe gegeben, in dieser Vorlesung das so aufzuziehen, dass es diesem sogenannten Model View Controller Paradigma entspricht, das wir heute nochmal treffen werden. Das heißt, es gibt eine Klasse, die den reinen Datenzustand enthält, also der reine Zähler, der ganz einfach ist, bloß hochzählen. Es gibt die View, die Swing-Komponenten aufbaut, die also über diese Panels und die Buttons und so weiter redet. Und es gibt noch einen Controller, der in dem Fall auch relativ klein ist, der hängt an diesen Buttons dran und reagiert, wenn der Knopf gedrückt wird und greift dann auf das Model zu und zählt dort eben oder setzt den Zähler zurück. Und dann gibt es noch was Raffiniertes, nämlich dass diese View, dass die als Observer, als Beobachter die Veränderungen des Modells mitkriegt und dann sich automatisch aktualisiert. Das ist eine saubere Struktur, die sich sehr bewährt hat und die insbesondere auch sehr flexibel ist, wenn man Änderungen machen will, wenn Informationen zum Beispiel an verschiedenen Stellen angezeigt werden sollen. Und diesen Code, den habe ich hier einfach mit reinkopiert. Das heißt, da Counterpanel, das kennen wir eigentlich alles, das ist so, wie wir es früher hatten. Das Einzige, was ich hier gemacht habe, ich habe in der Init-Methode dieses Applets, also oben gibt es ja ein Counter-Swing-Applet, extends J-Applet jetzt, also nicht mehr Applet. In dem habe ich ein Counterpanel deklariert und beim Init erzeuge ich ein neues Counterpanel und füge das zu dem J-Applet hinzu. Das heißt, dann ist sozusagen das einzige Element, das wir in dem J-Applet drin haben, ist dieses Counterpanel, das wir aus, eigentlich aus einer früheren Vorlesung kennen. Und dort werden eben fleißig irgendwelche weiteren Panels deklariert, also das Value-Panel, und in dem das Value-Display drin ist und ein weiteres Panel für die drei Buttons. Es kommt ein Controller dazu, der ist hier gut versteckt. Count-Button, add Action-Listener als anonyme innere Klasse, wird hier Action performed, das sagt man so auf dem Counter zählen. Der Klasse Counter ist natürlich auch noch irgendwo drin. Ja, und ich muss dafür sorgen, dass dieses Panel den richtigen Wert anzeigt. Das heißt, ich habe eine Update-Methode, die ist auch wie gewohnt Value Display Set Text und den holen wir uns aus dem Counter. Und man fragt sich jetzt, was schreibe ich eigentlich in die Paint Component rein? In der Paint Component habe ich eigentlich nichts zu tun, als das, was Swing selber macht. Das heißt, es reicht voll auf, die leer zu lassen eigentlich. Aber das Pendant zu leer lassen ist, dass man sagt, das, was in der Oberklasse als Paint Component definiert ist, den Code führen wir aus. Also das ist ja so ein bisschen vielleicht eine Konvention, nicht ganz direkt einleuchtend. Die Paint Component sollte immer zuerst die Super Paint Component aufrufen und dann kann man auch noch selber was tun. Aber wenn das Swing eben sowieso alles tut, was man braucht, dann macht es eben das vordefinierte Paint Component schon. Ich weiß schon, dass der Code komplex ausschaut, aber den, wie gesagt, wenn man verstehen will, kann man auf die Vorlesung aus dem zweiten Semester im Detail zurückgreifen. Das ist ja unser Thema jetzt nicht wirklich. Unser Thema ist, dass tatsächlich jetzt eine Swing-Komponente in dem Browser läuft und ich hier ganz normal zählen, den zurücksetzen und so weiter kann. Das heißt, was da jetzt passiert, wenn ich die Knöpfe drücke, ist nicht mehr wird nicht mehr mit HTML-Formen, sondern HTML-Buttons und so weiter gearbeitet, sondern wir sind innerhalb dieser Fläche des Applets und das ist ein Swing-Button und die Reaktion passiert tatsächlich über den Java-Event-Listener. Was natürlich eine enorme Flexibilität zunächst mal uns ermöglicht. Das ist ganz klar. Also wir können alles das, was wir gelernt haben, quasi jetzt wiederverwenden. Ja, ich habe da noch ein paar mehr Sachen, die man verwenden kann oder die man wissen könnte, sollte vielleicht, wenn Sie mal so einen Applet-Code finden, da wird oft ein Codebase Attribut verwendet. Codebase ist zunächst mal ein Unterverzeichnis, quasi, in dem alles steht, was für diese Anwendung notwendig ist, insbesondere der Bytecode. Sie können aber auch den Quellcode da mit rein organisieren, damit es entsprechend an der Stelle natürlich auch gleich richtig übersetzt. Wichtig ist vor allem, dass der Bytecode in der Codebase dann schön über Verzeichnishierarchien organisiert werden kann. Also wenn Sie Packages haben und so weiter, also eine Dateistruktur, in der brav eben jede Java-Klasse in einer Datei ist und die sauber strukturiert sind, dann können Sie das in diese Codebase reinschreiben. Dann haben Sie auch nur ein Verzeichnis, wo alle die Klassen sich tummeln. Und es schaut auf dem Webserver-Verzeichnis nicht so unübersichtlich aus, weil da eben bloß dieses eine Verzeichnis steht und darunter steckt das ganze Java. Dann gibt es noch ein Attribut Archive. Es hat mit dieser Codebase zu tun, weil der Gesamt normalerweise ist ja so ein Java-Programm, hat man jetzt schon gesehen, ne? Da gab es ein Counter-Panel und den Counter und es gibt ja doch irgendwie eine ganze Menge von Klassen normalerweise, die so eine Java-Anwendung ausmachen, wenn sie komplizierter wird. Und wenn sie nichts tun, so wie vorher, dann wird also bloß diese Wurzelklasse quasi geladen und immer wenn eine neue Klasse gebraucht wird, wird die nachgeladen. Was schon funktioniert, aber natürlich den Verkehr übers Netz relativ hoch macht und auch wieder weitere Verzögerungen in der Ausführung von dem Java-Programm verursacht. Das heißt, wenn Sie eine gute Performance haben wollen, warten müssen die Leute eh am Anfang, wenn Sie das Applet starten, ist es gut, den gesamten Code als 1 zu übertragen. Das macht man mit dem Archive, man erzeugt einen Java-Archive mit dem jar-Kommando zum Beispiel oder mit der Entwicklungsumgebung, die alle diese Bytecode-Dateien enthält und die wird als eine übertragen. Ein Stück, das ist auch noch schön, dass das mit LZW komprimiert ist, das jar. Das heißt, es ist einfach weniger, was da übertragen wird. Und Sie haben weniger HTTP-Verbindungen, weil es eben ein Übertragungsvorgang ist. Deswegen werden Sie bei den allermeisten Applets, die in der Praxis verwendet werden, bloß so ein jar-File finden und nicht die eigentlichen class-Files, die da übertragen werden. Ja, das auch noch mit einem Beispiel zu belegen, geht vielleicht zu weit. Was noch ein anderes wichtiges Thema für Applets ist, ist Sicherheit. Also das ist generell bei allem, was vom Server kommt und im Browser oder auf der Maschine vom Benutzer ausgeführt wird, natürlich immer ein Thema. Die Applets haben ein ganz strenges Sicherheitsprinzip, das eigentlich bei den meisten kleinseitigen Ausführungsumgebungen ähnlich gehandhabt wird. Es waren da übrigens auch wieder die Ersten, die sich sowas überlegt haben. Eine sogenannte Sandbox-Security, das heißt, ein Applet arbeitet im Prinzip in einem Sandkasten, aus dem es nicht raus kann. Das darf also nicht richtige Sachen machen, sondern bloß im Sandkasten spielen. Es darf insbesondere keine Netzverbindungen aufmachen. Es darf also, ist auch nicht ganz wahr, es darf eine Netzverbindung aufmachen zu dem Server, von dem es geladen wurde. Es darf aber vor allem nichts anderes machen auf dem Client, also Programme starten, Dateien lesen, Bibliotheken nachladen, lokale Bibliotheken, irgendwie ganz schlimm native Methoden, die zum Beispiel in C oder Assembler geschrieben sind, auf dem Client aufrufen. Alles das funktioniert einfach nicht, wird also von dieser Sandbox abgeschirmt. Es gibt das Konzept, das aber nur sehr wenig genutzt wird, im Prinzip aber eine interessante Idee ist, von sogenannten Trusted Applets. Das heißt, ich kann ein Applet mit einer gewissen Sicherheit ausstatten, dass man dem vertrauen kann. Das heißt, entweder ist es lokal zum Beispiel installiert und nicht übers Netz geladen, oder, und vielleicht noch wichtiger und besser, es ist digital signiert und diese Signatur ist auch verifiziert. Das heißt, ich weiß, von wem das kommt, ich weiß, dass es nicht manipuliert ist. Unter solchen Umständen kann ich einem Applet höhere Berechtigungen sozusagen geben, zum Beispiel, dass es Dateien lokal schreibt und liest. Das ist immer noch ein bisschen gefährlich und deswegen unbeliebt, wird also nicht gemacht, ist also nicht richtig weiterverfolgt worden auch. Aber im Prinzip ist das ein ganz interessantes Konzept, das den Applets eigentlich von Anfang an irgendwie schon dabei war. Ja, was sind die zusammenfassend vielleicht Vorteile und Nachteile? Also der Vorteil ist ganz klar, sehr interaktiv. Sie haben eine schöne Grafikprogrammierungsumgebung. Das Ganze wird auf dem Client ausgeführt, ist damit also hochskalierbar, wenn es ganz viele Leute gleichzeitig machen. Während der Interaktion wird das Netz überhaupt nicht belastet. Ein Vorteil, der jetzt nicht hier steht, aber der für uns natürlich interessant ist, wenn man Java kann, ist es natürlich viel leichter, damit eine komplexe Anwendung zu erzeugen. Die großen Nachteile sind, dass natürlich das wieder jetzt vom Browser und dieser Java-Version, die dort installiert ist, abhängig ist. Das heißt, wenn Sie so Applets haben, wo trifft man das manchmal? Also wer zum Beispiel Applets häufig benutzt, noch sind irgendwie so Online-Services, um Fotos zu entwickeln und auszudrucken. Da heißt es manchmal, Sie wollen jetzt vielleicht besonders viele Fotos hochladen, dann wird irgendwie ein Applet gestartet. Das macht ja auch Sinn, wie gesagt, weil es länger dauert, wenn dann das zu laden, aber man dann schnell mitarbeiten kann und das auch zuverlässig läuft. Aber da sieht man oft, dass dann am Anfang heißt zuerst mal, bitte warten Sie einen Moment, die Kompatibilität der Java-Version Ihres Browsers wird getestet oder so. Also mit solchem Zeug muss man leben, wenn man mit Applets arbeitet, was jetzt vielleicht nicht direkt benutzerfreundlich ist, weil manche Leute wollen ja wirklich nichts davon wissen, dass jetzt dann Java im Hintergrund ist. Die meisten verstehen darunter bloß Kaffee. Das Ganze hat generell einen relativ schlechten Ruf bekommen, weil Browser-Inkompatibilitäten über ganz lange Zeit dafür gesorgt haben, dass Applets notorisch auf dem einen oder anderen Browser dann doch wieder nicht funktioniert haben. Das ist inzwischen weitestgehend beseitigt, aber hat trotzdem irgendwie den Ruf von Applets ein bisschen geschädigt. Und was natürlich immer so ein bisschen ist, wenn man ein Programm schreibt, das in der fremden Umgebung ausgeführt wird, das Debugging funktioniert nicht so ohne weiteres. Da braucht man also eine spezielle Debugging-Umgebung, mit der das ausgeführt wird und überprüft werden kann, Breakpoints setzen, Variablen inspizieren und so weiter. Okay, also ich weiß nicht, ob man das jetzt als historische Technologie sehen muss, aber ich denke, wenn man sich mit Webprogrammierung und Java auseinandersetzt, muss man zumindest mal wissen, dass es das gibt und das kann in manchen Situationen immer noch interessant sein, wird auch, wie gesagt, in HTML5 weiter voll unterstützt. Spannender wird es jetzt, wenn wir die Serverseite anschauen. Das hängt generell damit zusammen, welche Rolle Java in der sozusagen Situation der Industrie momentan spielt. Java, muss man ja mal sehen, ist ursprünglich erfunden worden als eine Sprache, damals hieß es noch Oak, als eine Sprache für die Unterhaltungselektronik, um im interaktiven Fernsehen Set-Top-Boxen zu programmieren. Das war der eigentliche Zweck von Java. Ist dann, nachdem das nicht so richtig funktioniert hat, also ich hatte jetzt das Glück, dass ich damals mit dieser Untergruppe von Sun wirklich selber zusammengearbeitet habe in der Industrie, das waren ganz interessante Projekte, aber Sun hat damals eben den Einstieg ins interaktive Fernsehen verpasst, hat vielleicht auch das überschätzt, wie groß die Möglichkeiten schon gewesen wären, das ist schon lange her. Dann haben sie aber diesen geschickten Schachzug gemacht, dass sie Java als eine Sprache fürs Web platziert haben und insbesondere mit den Applets dort ja auch einen gewissen Fortschritt erzielt haben, der vorher überhaupt nicht da war. Ja, und dann hat dann Java eine Zeit lang so einen Siegeszug irgendwie durchlebt, dass es überall als Programmiersprache für Anfänger eingesetzt wurde, dass es relativ einfach gegolten hat. Das kann man heutzutage nicht mehr sagen, weil mit jeder neuen Java-Version irgendwie wieder was dazu kam. Sie haben versucht, das auf kleine mobile Geräte zu bringen. Dann gab es einen Unterschied zwischen Java Standard Edition und Micro Edition. Was uns jetzt aber hier interessiert, ist die sogenannte Enterprise Edition, die also für Serveranwendungen gedacht ist. Ja, und zu guter Letzt, wie Sie alle wissen, ist ja Sun in Oracle aufgegangen. Und das hat jetzt gewisse Konsequenzen. Denn erstens mal ist es so, dass die Stelle, wo am meisten Java programmiert wird draußen in der Industrie, ist garantiert im Enterprise-Bereich. Also dort, wo große Serveranwendungen programmiert werden. Weil das sogenannte Java 2 Enterprise Edition eine sehr, sehr zuverlässige und ausgereifte und mit ganz vielen Features ausgestattete Umgebung ist, um schwergewichtige Anwendungen zu bauen auf Serverseite, wo man Lastverteilung macht, wo man auf Datenbanken zugreift, wo man Transaktionsunterstützung hat. Und also wenn man Homebanking macht oder irgendwie sowas. Ja, das sind so die Dinge, die klasse sind, von der wir da reden. Ja, und es kommt jetzt dazu, dass Oracle natürlich eine Firma ist, die einen gewissen Hintergrund hat. Die kommen ja aus dem Bereich der Datenbanken und der serverseitigen Anwendungsprogrammierung. Und deswegen ist es so, dass Oracle jetzt auch gerade diesen Aspekt der Enterprise-Anwendung von Java massiv weiter fördert und dort weiter investiert. Deswegen ist jetzt im Gegensatz zu den Applets, die jetzt so irgendwie so vor sich hin dümpeln und auch irgendwie noch gehen, ist es so, dass in dem, was wir jetzt anschauen, Servlets und andere darauf aufbauende Technologien, dass da richtig was passiert, dass der Oracle richtig dahinter steht, dass alle paar Monate irgendwie eine neue Version, eine neue Technologie rauskommt, weil da wirklich sehr intensiv dran gearbeitet wird. Ah ja, vielleicht für die Literatur noch schnell. Ich habe diese URL einfach bloß hingeschrieben, weil es die kürzeste ist, die ich bis jetzt gefunden habe dafür. Das ist natürlich ein bisschen altertümlich, dass da sun.com steht, aber die URL funktioniert immer noch. Natürlich kommen sie dann auf einer Seite raus, die mit Oracle angeht, aber die ist viel länger und umständlicher. Und über das Glasfish würde ich gleich noch was sagen, das ist auch ganz interessant. Das ist hier in JavaNet, das ist die Java-Entwickler-Community inzwischen. Ja, jetzt wollen wir also Java in der Serverumgebung anschauen. Was heißt denn das? Also es ist ja nicht so viel anders als bei PHP zum Beispiel. Der Benutzer füllt zum Beispiel ein Formular aus. Jetzt reden wir wieder von Formularen im Sinn von HTML natürlich. Das heißt, es ist irgendwie eine ganz normale Interaktion im Browser. Das Formular wird an den Server geschickt, also ein HTTP-Request, das haben wir uns alles genau angeschaut. GET, POST und diese verschiedenen Codierungen, das kennen wir alles. Spannend wird es also jetzt hier von 3 nach 4. Der Server muss jetzt zunächst mal rausfinden, dass das eine Java-Anwendung ist, das heißt, dass da ein Java-Programm zu starten ist, so wie es bei PHP auch war, wo man also zum Beispiel sagt, wenn das auf PHP aufhört, der Dateiname, dann wird die PHP-Extension vom Server gestartet. In dem Fall muss man also auch bestimmte Kennzeichen haben, nach denen erkannt wird, das ist jetzt ein Java-Server-Skript. Und dann wird ein Java-Programm gestartet und das Ding nennt sich Servlet. Also ein Servlet ist ein Java-Programm, das auf der Serverseite gestartet wird, wenn ein Request reinkommt. Und was hat das Servlet zu tun? Ja, das Gleiche, was ein PHP-Programm zu tun hat, das muss die Antwort ausrechnen, die an den Client geschickt wird. Das heißt, im Prinzip ist das Servlet ein kleines Programm, das HTML-Text schreibt, einfach gesagt. Es wird dann schnell ein bisschen komplexer werden, aber grob gesagt ist schon so, der Request wird eben an dieses Servlet weitergeleitet. Das Servlet ist ein bestimmter Programmierrahmen da, mit dem das zum Beispiel auf Daten aus dem Request zugreifen kann. Es schreibt dann den HTML-Code in dem Java-Programm. Der HTML-Code wird an den Client übertragen und dann im Browser angezeigt. Und der Browser kriegt eigentlich wieder mal nichts davon mit, dass da Java beteiligt war. Der braucht auch keine Java-Ausführungsumgebung, weil das ja alles auf der Serverseite war. Also im Prinzip genauso, wie wir es bei PHP kennen, bloß dass das PHP-Programm durch ein Java-Servlet ersetzt wird. Jetzt haben wir aber natürlich auf der Serverseite schon ein bisschen was zu knabbern. Wir sind jetzt nämlich, wie ich schon angedeutet habe, in dieser Java Enterprise Edition, was generell ein Gebiet ist, auf dem sich viele Firmen tummeln, auf dem versucht wird, auch natürlich viel Geld zu verdienen. Und diese Enterprise Edition bedeutet generell relativ komplexe, aufwendige Software, die auch nicht ganz so einfach zu bedienen und zu installieren ist. Generell kann man auch sagen, dass über die Jahre weg diese Java Enterprise Edition immer komplexer geworden ist und die aktuellen Versuche eigentlich eher dahingehend, es wieder zu vereinfachen. Also Dinge rauszuwerfen, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind und die Bedienung zu vereinfachen. Ja, wir haben das gleiche Problem, wie wir es bei PHP auch hatten. Dieser Webserver, der muss natürlich in der Lage sein, Java-Programme auszuführen. Also Servlet-Requests erkennen, Servlets irgendwie zu administrieren, also bereitzuhalten, irgendwelche virtuellen Maschinen zu haben, auf denen die ausführen kann, und natürlich die insbesondere auszuführen. Man nennt das einen Server, der diese Funktion hat, einen Java-Servlet-Container. Das heißt, bevor Sie irgendwas machen können, irgendwas experimentieren können, müssen Sie natürlich so einen Servlet-Container haben, den man entweder irgendwo von einem Rechenzentrum, wie bei uns von der RBG oder so, übernimmt und den benutzt, das kennen Sie beim PHP, oder Sie müssen es selber installieren. Ich würde jetzt speziell mal zwei Servlet-Container nennen, die bekannt sind. Das eine ist Apache Tomcat, also von der Apache Foundation. Und dieser Kata, der ist eine ganze Zeit lang als die Referenzimplementierung eigentlich für Servlets bezeichnet worden. War vor allem während der Zeit, als Sun noch eben Java betreut hat und die Enterprise-Betonung nicht ganz so stark war. Sun hat in dem Geschäft nicht ganz so viel eigene Aktien sozusagen gesehen. Sun hat aber immer einen Servlet-Container entwickelt gehabt, der hieß Sun Referenzimplementierung am Anfang. Und der ist weiterentwickelt worden jetzt von Oracle zu einem Server, der unter dem Namen Glassfish läuft und der wird massiv sozusagen beworben und unterstützt und gefördert auch. Also in dem gibt es eine Menge freie Tools auch dafür. Und der gilt jetzt als die Referenzimplementierung. Das heißt, wenn man sozusagen die Wahl hat im Moment, es gibt noch ein paar andere Alternativen, aber wenn man die Wahl hat, ist im Moment die aktuellste und immer auf die neuesten Versionen abgestimmte Serverversion dieser Glassfish. Deswegen habe ich mir jetzt auch die Mühe gemacht, obwohl hier auf dem Rechner aus dem Vorjahr noch alles auf Tomcat war, diesen Glassfish-Server zu installieren. Neueste Version 3.1.1. Und das bedeutet, können wir ja gleich mal schauen, ob der auch wirklich läuft. Dass ich natürlich jetzt wieder mit Localhost hier auf meinen eigenen Server zugreifen muss. Schauen wir mal. Na. Can't connect to the server localhost. Sehr schön. Ja, kann dann lasse ich es jetzt im Moment mal, machen ein bisschen weiter. Wir haben dann eh die Pause, dann kann ich dem noch ein bisschen näher gehen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich der Server ist nicht gestartet, genau. Ich kann mir schon vorstellen, vielleicht kriege ich es dann so. Ja, dann mache ich in der Pause, das, um sicher zu gehen, dass das läuft. Also das ist schon ein Beispiel dafür, dass das eben von selber nicht geht. Diesen Server, den muss man nämlich irgendwie administrieren und zum Beispiel starten. Aber es ist eh kurz vor der Pause, wie gesagt, ich schaue mir das in der Pause nochmal an. Ich vermute einfach, dass der Start, ich habe den Server, den Rechner neu gebootet und der startet nicht von selber. Also wird er nach der Pause sicher zur Verfügung stellen. Was uns jetzt interessiert, ist, was wir mit dem Server anfangen wollen, nämlich Servlets ausführen. Wie gesagt, Part of Enterprise Edition. Und diese Servlets, die sind uralt, die sind fast so alt wie Java. Die gab es schon im ersten Jahr nach der Erfindung von Java. Und sind immer wieder weiterentwickelt worden. Die Version, die jetzt aktuell ist, nennt sich 3.0. Die letzte davor war 2.5. Und wir sind jetzt bei Java Enterprise Edition 6. Aufbauend auf den Servlets sind zwei Technologien vor allem zu nennen, die helfen, Seiten ein bisschen bequemer zu schreiben, dass man relativ wenig Java-Code wirklich benutzen muss oder nur da, wo man es tatsächlich braucht. Das, also insbesondere, wenn man HTML-Code schreiben will, dann braucht man eine Menge Abkürzungen. Man will ja nicht mit Anführungszeichen, Spitze, Klammer auf und so weiter seinen HTML-Code schreiben. Und von der Idee ausgehend gab es die Java Server Pages, die in der Entwicklung aber seit ungefähr 2000 nicht mehr so besonders intensiv weitergepflegt werden. Und seit 2001 gibt es die sogenannten Java Server Faces, was ein neuer Ansatz ist, der versucht, das noch ein bisschen einfacher zu gestalten, wie ich solche Seiten machen kann. Die Referenzimplementierung ist Glassfish, habe ich schon gesagt, und hier stehen noch mehr andere, Apache Tomcat, da ist insbesondere Catalina drin, das ist dieser Servlet-Container, und mal ein paar andere. WebLogic von Bea war ein ganz bekannter Server, die hat Oracle auch übernommen, wobei die jetzt das Problem haben, dass sie zwei konkurrierende oder mehrere konkurrierende Server im Haus haben. JBoss ist ein Open-Source-Server, der extrem leistungsfähig ist und sehr viel für die Innovation auch gebracht hat. Insbesondere die Java Server Faces gehen eigentlich auf JBoss zurück. Und Jetty ist auch ein moderner Open-Source-Server. Ja, also wie gesagt, wir müssen jetzt ein Java-Servlet schreiben, das HTML-Code ausrechnet. Es kann aber natürlich auch was anderes als HTML ausrechnen, sollte man auch noch sagen. Insbesondere, wenn ich jetzt an Ajax denke, kann es natürlich JSON ausrechnen oder XML oder vielleicht auch bloß irgendwelche irgendein Datenstrom, einfachere Struktur, der vom Client interpretiert wird. Ja, da gibt es also natürlich, wie man in Java das so kennt, gibt es dann natürlich irgendwelche APIs. Java X Servlet, Generic Servlet, das ist das Kernstück, in dem die für alle Servlets funktioniert und das deklariert eine Methode Service, die dann vom Server aufgerufen wird. Das ist so die generelle Idee. Allerdings müssen wir mit dem Generic Servlet ganz selten arbeiten, sondern wir haben ein spezifisches Servlet meistens, das uns mehr interessiert. Das ist nämlich wirklich ein sehr allgemeiner Mechanismus. Das geht also auch, wenn es nicht über HTTP aktiviert wird. Das Servlet sind irgendwelche anderen Requests. Funktioniert im Prinzip genauso mit dem Rahmen. Und uns interessiert natürlich ein HTTP-Servlet. Das heißt, Java X Servlet, HTTP, HTTP-Servlet ist die abstrakte Klasse, von der wir, also die wir erweitern, typischerweise, wenn wir jetzt irgendwelche Servlets schreiben. Da gibt es drei Methoden, die letztlich nichts anderes machen, als diese Methode Service dort oben sozusagen zu verfeinern, nämlich doPost, doGet und doPut. Und die kommen uns jetzt wieder bekannt vor. Das heißt, ich habe insbesondere mit einem doGet habe ich die Möglichkeit, auf einen Servlet-Request zu reagieren. Das heißt, ich schreibe eine Methode doGet. Und die kriegt zwei Parameter auch, nämlich ein HTTP-Servlet-Request und ein zweites HTTP-Servlet-Response. Das heißt, ich habe die Information aus dem Request in meiner Java-Methode zur Verfügung und habe ein Objekt zur Verfügung, auf dem ich meine Antwort schreiben kann. Und das Ganze gibt es halt für den Post-Mechanismus auch. Das Ganze ist im Prinzip ein Interface, das HTTP Servlet Request, was mir aber egal sein kann, weil da gibt es schon eine Implementierung. Und dort kann ich zum Beispiel auf Attribute, auf Parameter zugreifen und insbesondere und auch auf einen Reader, wenn ich in Post zum Beispiel Informationen lesen will aus dem, was im Request drin stand. Und wenn ich den Response bauen will, dann habe ich ein bisschen andere Methoden noch zur Verfügung, weil ich da natürlich was schreiben will. Da habe ich zum Beispiel setContentType und getWriter. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, dort Dinge rauszuschreiben. Es ist eigentlich nicht so schwer und ich möchte jetzt auch wenigstens so ein ganz kleines Servlet noch vorführen vor der Pause. Oder nicht vorführen, einführen und dann in der Pause in Ruhe meinen Server starten und dann vorführen. Das ist das sogenannte Hello World Servlet natürlich wieder. Wobei man sagen muss, das ist jetzt, was das wahrscheinlich ganz selten jemand so programmieren wird. Das ist nur ein Beispiel dafür, was eigentlich wirklich sozusagen passiert, dass man, wenn man es als reines Java-Programm mal sieht. Also das importiert eben oben jetzt die Java X Servlet und HTTP Unterpaket davon und Java I.O. auch noch. Eine Klasse, die eben HTTP Servlet erweitert. Und ich habe gesagt, wir wollen den GET-Request abfangen, also public void doGET, und da haben wir diese zwei Objekte, Request und Response. Was in dieser serverseitigen Programmierung einem immer so ein bisschen nachläuft und was man nicht ganz vermeiden kann, ist, dass man mit Exceptions, das mit Methoden zu tun hat, die Exceptions werfen und die irgendwie abfangen muss. Das heißt, ich muss auf jeden Fall die Exceptions entweder abfangen oder erklären, dass das doGET, also kann eine IO-Exception, eine Servlet-Exception produzieren, ist jetzt hier einfach deklariert. Und es ist jetzt der Rumpf nicht besonders schwierig eigentlich. Wir wollen HTML zurückschicken, also Response setContentType Text HTML. Das heißt, wir sagen, diese Umgebung, Glassfish-Server oder wer auch immer der unser Servlet-Container ist, wir wollen jetzt in dieses Response-Objekt einen MIME-Type-Text-HTML sozusagen reinschreiben, was de facto heißt, dass dann natürlich ein Header-Content-Type-Text-HTML erzeugt wird. Dann besorge ich mir über Response einen Writer, das heißt im Prinzip eine simple Schnittstelle, über die ich mit den normalen Ausgabebefehlen, zeilenorientierten, zeichenorientierten Ausgabebefehlen von Java, sieht man hier Printline, Dinge schreiben kann. Und dieses Out ist also mein Printwriter und da kann ich jetzt ganz simpel draufschreiben HTML, Head, Title, Hello World, Ende, Head, Begin, Body, H1, Hello World, Ende, Body, Ende, HTML. Das heißt, ich schreibe mir einfach mein komplettes Hello World HTML-Programm in Java sozusagen als Textausgabe. Das ist natürlich jetzt so noch nicht wirklich ganz überzeugend, den Effekt könnte man einfacher erreichen. Einen kleinen Schritt weiter, das ist übrigens, wenn man ausprobieren will, ob Dynamik funktioniert auf der Serverseite, immer noch eine ganz gute Übung sozusagen, hat man auch schon mal mit dem Online-Offline-Experiment, ist wenigstens ein Datum, Uhrzeit abzurufen. Also wenn man sagt, ich habe jetzt ein Servlet, das ein bisschen mehr macht, das wenigstens dynamisch jedes Mal was anderes anzeigt, dann könnte es ja wenigstens auf dem Server die Uhrzeit abrufen. Und das ist jetzt eine kleine Variante davon, im Prinzip fast wie das Hello World Applet, ist jetzt noch ein ganz kleines bisschen erweitert. Sie sehen auch an der Schrift, die verwendet wird, dass das jetzt genau so aus Eclipse rüber kopiert ist, also auch die Farbgebung ist jetzt von Eclipse. Und deswegen auf dem sozusagen auch Dinge, die Eclipse sozusagen in den neuesten Versionen nachfordert, noch nachgearbeitet sind. Aber so groß ist der Unterschied nicht. MyDate extends HTTP Servlet. Da gibt es eine Sache, die sich ein bisschen blöd liest. Private Static Final Long Serial Version UID. Also es ist so eine Geschichte, die Java auch im Laufe seiner Geschichte mal hinzugefügt hat. Das liegt daran, dass Servlets grundsätzlich serialisierbar sind. Das heißt, der Server muss die Möglichkeit haben, das Servlet als Datei rauszuschreiben und wieder einzulesen. Und das kann Java im Prinzip, dass man eine Klasse einfach so rausschreibt, also ein Objekt der Klasse rausschreibt und wieder einliest und damit genau den gleichen Zustand wieder hat wie vorher. Und dazu schreibt man normalerweise dahinter Implement Serializable und das war es. Also am Anfang war es das immer, als Java sozusagen, als Java noch einfach war. Hat er festgestellt, dass die Mechanismen, mit denen das Serializable, die Laufzeitunterstützung für Serializable identifizieren will, ob das genau das richtige Objekt der richtigen Klasse ist, dass die nicht besonders zuverlässig sind, haben sie gemeint, das können sie automatisch bestimmen. Das hat aber so viele Fehler verursacht, dass inzwischen die Empfehlung, es geht auch ohne, aber die Empfehlung besteht, dass bei allem, was serializable ist, man eine konstante Serial Version UID als vom Datentyp Long deklarieren soll, mit einer Zahl einfach, die man selber definiert, mit dem man sozusagen seine Serializable Objects identifiziert. Das ist ärgerlich, hat eigentlich bloß am Rande was damit zu tun. Und es ist einfach die Konsequenz daraus, dass dieses HTTP-Servlet eben in der Bibliothek schon als Implement Serializable deklariert ist. Und in dem Moment, wo ich da eine Extension von mache, müssen natürlich immer noch Serializable implementieren. Und deswegen sagen mir die Compiler und Entwicklungstools konsequenterweise, dass ich diese Serial Version UID deklarieren soll. Okay, also lange Rede um was eigentlich bloß Rauschen ist, vergessen Sie das, macht eigentlich gar nichts Besonderes. Das Entscheidende ist das Do-Get und das schaut genauso aus, wie wir es hatten, Request-Response, Rose-Servlet-Exception, No-Exception und hier habe ich mir ein bisschen mehr Java gemacht, wenn man einen Titel mal in der Variable gespeichert habe, aber ist auch nicht so aufregend. Die wird an zwei Stellen irgendwie benutzt, hier im Head wird die rausgeschrieben als Title. Und irgendwo als A1 wird sie auch noch herausgeschrieben. Das Entscheidende ist aber hier, dass ich eben New Java Util Gregorian Calendar GetTime, also die aktuelle Zeit, mir raushole und das reinschreibe. Das heißt, es ist die Zeit, die auf dem Server besteht, zu dem Zeitpunkt, dass der Request bearbeitet wird, in einem Standardformat. Das heißt, das Ergebnis sollte dann so ausschauen, DateServletPage sowohl in der Überschrift als auch im Fenstertitel, und Current Time ist und dann eben die entsprechende Zeit, in dem Fall ist der Screenshot von gestern Nachmittag, aber eben die entsprechende Zeit auf dem Server, wenn der Server irgendwo ganz anders ist, kann das natürlich auch die Zeit von anderen Zeitzonen zum Beispiel sein. Ja, das würden wir natürlich gerne noch ausprobieren. Ich habe eine ganze Reihe komplexerer Servlets und vor allem anderer Arten Servlets zu generieren vorbereitet. Das ist aber vielleicht ein sehr guter Moment, um die Pause einzuschieben, weil ich auch in Ruhe meinen Eclipse und meinen Server starten mag. Da hinten ist diese Hörsaaluhr, die ziemlich genau geht, sehe ich. Und um 8:15, das heißt in guten 10 Minuten, würde ich gerne wieder weitermachen und hoffe, dass ich das dann auch alles vorführen kann. Also um 8:15 dann wieder. So, ja, wie versprochen, möchte ich weitermachen und ich habe ja gesagt, ich will über den Server noch ein bisschen was vorführen. Ich habe jetzt hier zwei Dinge am Laufen. Das eine ist Eclipse, das tun wir jetzt vielleicht mal weg. Das andere ist vielleicht auch ganz interessant, bloß um Ihnen einen Eindruck zu geben, was das heißt, also warum vorher der Server sich nicht gemeldet hat. Das ist die brutale Methode, den sozusagen zum Laufen zu kriegen. Sie müssen sich gar keine Details merken. Aber hier ist irgendwie ein Kommando, hier, Application Server Administration Start Domain gemacht worden. Also man kann es über die Kommandozeile, kann man den starten. Man kann es auch über andere Hilfsmittel starten. Das interessiert uns jetzt nicht ganz so, aber zum Beispiel in Eclipse haben Sie die Möglichkeit, hier beim Server dort unten den mit Start und Stopp sozusagen, wenn er gescheit installiert ist und Sie das entsprechende Plugin für Eclipse haben, den Server auch dort starten und stoppen zu können. Also Sie sehen schon ein bisschen, es ist nicht ganz so, dass man sehr leicht damit arbeiten kann. Aber der Effekt, was man sieht, dass es was getan hat, ist, wenn Sie jetzt Localhost 8080 aufrufen, was wir vorher hatten, Da hat es vorher geheißen, can't connect to localhost, und jetzt heißt es, your server is not running. Und es steht Gott sei Dank auch da, dass der Glasfish 3.1.1 ist. Und dann wollten wir ja hier noch unsere Beispiele anschauen aus dem, gehe ich darüber hin, die wir hatten. Das Hello World Servlet habe ich nicht als Beispiel jetzt wirklich zum Ausführen bereit, aber dieses Date Servlet, das habe ich hier auch schon mal aufgeschrieben, wie das geht. Das heißt, ich muss bei dem Localhost 8080, also nochmal, warum steht da 8080? Habe ich im Prinzip schon mal früher erklärt. Wir haben ja jetzt im Prinzip zwei Webserver auf der gleichen Maschine, den Apache, der standardmäßig da ist, und den Glassfish. Und jetzt ist es so konfiguriert, dass der Glassfish auf dem Port 8080 zuhört. Und dementsprechend muss man natürlich auch sagen, dass die Requests auf dem 8080 geschickt werden. Damit könnte ich gleichzeitig jetzt auch noch den normalen Webserver von den eingebauten sozusagen, den Apache-Server benutzen. Ja, Localhost 8080, das kennt ihr schon, My Date Servlet. Der Effekt ist nicht so aufregend natürlich, immerhin ist es die richtige Uhrzeit, ne? Denke ich doch, 11.21, jawohl. Few Source ist das, was einen vielleicht immer am meisten weiterbringt, um zu verstehen, was jetzt sozusagen wirklich passiert ist. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass die HTML-Seite, die hier im Browser angezeigt wird, dass die sehr schlicht ist. Ne? Da steht, ich mache es nochmal ein bisschen größer, da steht eben bloß HTML, Head, Title, Date, Servlet, Page, Ende, Title, Ende, Head, Anfang, Body, noch nicht mehr so richtig schön formatiert, A1, Date, Servlet, Page, Current, Time, Is, und so weiter. Es ist also schlicht und ergreifend der Text, den ich in meinem Java-Programm eben zusammengezimmert habe, mit allen Vor- und Nachteilen, die ich da habe, dass ich zum Beispiel die HTML-Text groß geschrieben habe, worüber man sich streiten kann, und dass die Zeilenvorschübe nicht ganz an der Stelle sind, wo man es vielleicht erwarten würde. Tatsächlich habe ich hier für die Folie das sogar schon mal ein bisschen verschönert und die HTML-Text kleiner geschrieben. Aber die Zeilenumbrüche sind immer noch so, bis tatsächlich in dem Programm ist. Ja, jetzt ist es ja sehr schön, dass ich da sage, das läuft. Das hat natürlich auch nicht von selber, ist nicht von selber in dem Zustand, dass es läuft. Was dieses Servlet ist, ist ja zunächst mal ein Java-Code-File. Also das ist in dem Fall MyDate Java. Das muss kompiliert werden, das ist relativ einfach. Dann kommt ein Class-File raus. Und da muss man es aber dem Servlet-Container bekannt machen. Und das ist relativ komplex, weil nun so ein Container erstens ganz viele Dinge beachten muss. Der muss damit rechnen, dass viele Benutzer gleichzeitig auf das Servlet zugreifen, muss also dementsprechend da irgendwelche Strategien haben, wie viele davon zum Beispiel instanziert. Es muss eine Administration da sein, dass man diese Dinge im laufenden Betrieb rausnehmen und zusetzen kann, ohne dass man gleich alle Anwendungen, die auf dem Server sind, stoppt, dass man den ganzen Server stoppt. Es gibt eine Menge Dokumentation, Metadaten, welche Version ist denn das überhaupt, wer ist verantwortlich dafür. Also es gibt eine ganze Reihe Dinge, die drumherum gehören sozusagen um so eine Anwendung, nicht bloß dieses eine Servlet-File. Eine ganz wichtige Sache ist der sogenannte Kontextpfad, also die Frage, unter welchem Pfadnamen rufe ich das tatsächlich auf? Das ist in der Regel zunächst mal der Name der Anwendung, aber dann von der Anwendung, die Anwendung hat einen Namen, davon ausgehend kann es also wieder unter Pfadnamen geben, mit denen man einzelne Servlets erreichen kann. Das ist eine Struktur von Dateien, die man da zusammenpackt, im Prinzip in einem Jar-File. Und wenn Sie eine dynamische Webanwendung irgendwie portieren wollen oder in irgendeiner Form abspeichern und auf einem Server zur Verfügung stellen wollen, dann ist die einzige das einzige empfehlenswerte Format, in dem man sowas wirklich transportieren kann, ein sogenanntes Web Application Archive mit der komischen File Extension WAR, W-A-R. Das ist im Prinzip ein Jar, bloß in dem Fall speziell für für Webanwendungen. Das Ganze ist eigentlich ein TAR-File nach Unix-Konventionen, daher kommt das Jar. Und da gibt es verschiedene Spielarten davon, das ist jetzt für Web-Application-Archive. Da fragt man sich natürlich zuerst mal, wo man das herkriegt, dieses WAR-File. Das kann man also entweder wirklich bauen, indem man, ich zeige gleich nochmal, was in dem Ding drin ist, indem man diese Dateistruktur wirklich aufbaut und mit dem char-Kommando, das ist ein Unix-Systemkommando zum Beispiel, das Kommandozeilenkommando, kann man wirklich das Archiv erzeugen. Dann habe ich es und kann damit verschiedene Dinge machen. Zum Beispiel über das sogenannte administrative Webinterface von Glassfish oder von einem anderen Server. Da gibt es irgendeinen Knopf Deploy Application, kann ich sagen, ich will es installieren und dann werde ich fragt er mich, hast du den WAR Archive? Und wenn ich das habe, kann ich das dann dort angeben. Noch eleganter ist es natürlich, wenn ich mit einer Entwicklungsumgebung arbeite. Und das ist ja die realistische Situation, dass Sie eben nicht jetzt mit einem VI oder so Ihre Datei tippen, sondern dass Sie mit Eclipse arbeiten. Sie haben ja gerade vorher Eclipse auch ganz kurz gesehen. Eclipse kann oder NetBeans, also alle diese großen Entwicklungsumgebungen, aber das sind die zwei, die für Java die interessantesten sind, die können Ihnen da sehr viel helfen. Die können diese ganzen Dateistrukturen von solchen Archiven verwalten, die können die Archive erzeugen, die können insbesondere mit den Servern auch direkt kommunizieren. Sie haben vorher gesehen, dass da für Eclipse, da gibt es ein Plugin von Oracle, dem man den Server bekannt machen kann und dann kann ich von der Eclipse-Konsole aus sozusagen sagen, ich will jetzt den Server starten, ich will den Server stoppen, ich will eine Anwendung dort deployen, also auf dem Server bekannt machen, dass dort ausgeführt wird, eine Anwendung runternehmen. Alle diese Dinge kann ich von Eclipse aus machen, wenn man weiß, was man tut. Das ist immer so ein bisschen, wenn man so eine Konsole hat, die alles tut, dann vergisst man manchmal so ein bisschen, was jetzt auf dem Client ist und was auf dem Server und was wo gespeichert wird. Aber wenn man das mal alles verstanden hat, dann kann man natürlich sehr wohl mit Eclipse arbeiten. Jetzt für diese ganz, ganz kleine Datumsanwendung plus die Struktur, was jetzt dann auch in so einem Web-Archive wirklich drin wäre, jetzt muss ich es leider noch mal ein bisschen finsterer machen, dass man noch irgendwas sieht hier. Das sieht man eben nicht alles. Das besteht im Wesentlichen aus zwei Verzeichnissen, wobei oberhalb davon auch noch Verzeichnisse normalerweise abgelegt werden, die jetzt zum Beispiel zu dem administrativen Umfeld von Eclipse gehören, wo man also zum Beispiel Quelldateien ablegt oder so, um das Ganze in ein größeres Archiv zu machen. Aber das, was wirklich deployed wird, hat nur diese zwei Unterverzeichnisse, ein sogenanntes Meta-Inf, was relativ langweilig ist, da steht bloß eine Datei drin, das ist Manifest. Das gehört zu allen diesen Jar-Archiven dazu, das ist, muss uns nicht interessieren. Das Wesentliche ist das Webinf und dort gibt es ein Unterverzeichnis Classes und in dem Unterverzeichnis Classes steht eben unsere MyDate-Class drin, also wirklich die übersetzte Java-Datei. Und dann gibt es ein Unterverzeichnis lib und in dem steht eine Datei drin, die heißt Nein, da gibt es nur ein Lib, in dem steht nichts drin und es gibt neben dem, könnte ja was drinstehen, in den Bibliotheken, und es gibt eine Datei auf der gleichen Ebene wie Classes und Lib, die heißt WebXML und die gibt so Meta-Informationen über unsere Anwendung bekannt. Ich habe jetzt eine mögliche, das ist ein bisschen eine altmodische WebXML angegeben, die ist auf dem Stand von 2.3, also von den Dynamic Java Enterprise Applications 2.3, jetzt sind wir bei 3.0. Also von 2.5 ging es dann nach 3.0. Aber trotzdem gibt es so ein bisschen Eindruck davon, was da alles stehen könnte. Das ist Web-App, Ende-Web-App, da gibt es also eine DTD, die das alles definiert. Display-Name zum Beispiel, mit welchem Namen wird das denn überhaupt bekannt gemacht in einem, ja zum Beispiel für das administrative Interface, der den Webserver betreibt. Dann eine Beschreibung, die man auch demjenigen, der den Server administriert, vor allem bekannt machen kann. Kontextparameter, da habe ich leider auch noch einen Schreibfehler drin. Zum Beispiel so ein, wer ist die zuständige Adresse, an die man sich wenden muss, wenn irgendwas schief geht. Und dann natürlich auch das Servlet selber, Servlet Name, mit dem Klassennamen, kann man auch noch eine Beschreibung dazu tun. Und eventuell könnte auch die Klasse noch anders heißen als das Servlet. Und ein Servlet Mapping, bei dem steht, welches URL-Pattern angehängt an die, an den Namen der Anwendung. Ist dann tatsächlich, also MyDate, was muss man da hinten dran hängen, Und das ist in dem Fall einfach Slash, das heißt nichts. Da könnten aber, könnte ich jetzt mehrere Servlets natürlich haben, die mit verschiedenen Servlet-Mappings an der gleichen Anwendung unten dranhängen. Und zum Beispiel Session-Timeout. Das ist ein relativ komplexes WebXML. Man kann mit den neueren Versionen, kann man mit einem viel einfacheren WebXML auch arbeiten, werde ich nachher vielleicht noch mal kurz herzeigen. Also, das ist jetzt nicht so wesentlich, die Details sich anzuschauen. Wesentlich ist zu sehen, dort stehen drin die Klassen und Meta-Information über das ganze, die ganze Anwendung, die brauchbar ist, um zum Beispiel den Administrator von dem Server einen Überblick zu geben und alle Ressourcen, die man sonst braucht. Also wenn Sie irgendwelche Bilder brauchen, wenn Sie irgendwelche Bibliotheken verwenden für irgendwelche Algorithmen, die Sie benutzen, das muss natürlich alles in diesem Archiv mit drinstecken. Deswegen gibt es eben auch die Lib noch, in der Sie eben zum Beispiel Bibliotheken ablegen können. Jetzt habe ich von diesem Administrationsinterface für den Server gesprochen. Das ist jetzt hier ein Ausschnitt draus nur. Das kann man hier vielleicht live auch noch mal ein bisschen besser sehen. Das ist beim Glassfish-Server ist ein anderer Port, der 4848. Dann, das ist die sogenannte Server-Administrationskonsole. Das heißt, das ist eine Oberfläche, die dafür da ist, dass jemand nur den laufenden Server bedient, Anwendungen startet, stoppt. Das muss man sich ja vorstellen. Wir reden ja jetzt davon, dass eben in einer Bank oder in einem großen Unternehmen, was weiß ich, eine Fluggesellschaft oder so, Server betrieben werden, die fortlaufend eben dynamische Webanwendungen betreiben. Und die kann man ja nicht einfach so mal mit ein paar Kommandozeilen oder Windows-Befehlen betreiben, sondern das ist so, dass es da wirklich Administrationskonsolen gibt. Das ist eine ganz einfache davon. Also zum Beispiel kann ich mir hier die Deployed Applications listen lassen. Da ist jetzt MyDateServlet ist eben eine von diesen Applications, die da sind. Man sieht, das ist enabled. Ich kann hier die zum Beispiel starten oder wieder neu installieren oder ich kann sie natürlich auch starten und stoppen dort, indem ich das enabled wegnehme und kann auch diese Information, die dort da steht, kann ich dort die Meta-Information dort auch anschauen. Ja, viel steht da jetzt tatsächlich nicht drin. WebXML. Ja doch, hier steht noch der Applikationsname, MyDateServlet und ich habe die WebXML eben zur Verfügung. Also andere Konsolen, die von Apache zum Beispiel, von Tomcat, die ich gewöhnt bin, die nimmt das noch so ein bisschen mehr auseinander und zeigt einem ein bisschen mehr Information aus der WebXML in einzelnen Tabellenfeldern sozusagen. Gut, das ist die Administrationskonsole und da, so wie ich die Applikationen eben listen lassen kann, gibt es auch einen Knopf Deploy Application und da wäre also zum Beispiel ein Weg, das zu installieren, indem ich dann sage, eben MyDateServletWAR soll dort deployed werden und wie gesagt, den Inhalt von dem WAR-File haben wir vorher gesehen, da ist das WebXML drin und die Classes und die richtige Dateistruktur. Ja, jetzt ist es, habe ich vorher gesagt, so wird man in der Praxis nicht programmieren. Also einfach diese Servlets sind sozusagen zwar der Mechanismus, den man da gerne hätte, aber es ist doch ein bisschen zu primitiv, dass man sozusagen die ganzen Zeichenreihen für HTML als Java-Zeichenreihen dann bedient. Das heißt, seit langem hat man versucht, das sozusagen zu vereinfachen. Wie kann ich denn sozusagen diese Mischung, ich will eigentlich HTML-Code schreiben und Java-Code, der den HTML-Code produziert, will das so einfach haben wie das Markup von HTML, aber die Flexibilität von Java. Das ist also dieses Spannungsfeld. Wie kann ich das in den Griff kriegen? Ein Ansatz dazu waren die Java-Server-Pages. Da sind auch zwei URLs von der Produktseite aus der alten Java, Sun Java-URL, die dann zu Oracle führt. Und ein Tutorial, bei dem man sich da ganz gut einarbeiten kann. Machen wir mal unser Datum als Java Server Page. Also das brauche ich, glaube ich, gar nicht vorführen. Das macht im Prinzip genau das Gleiche. Es zeigt es nur das aktuelle Datum an. Und das ist der Quellcode dazu sozusagen. Das ist jetzt eine ganz eigenartige Sache. Das ist eine Java Server Page. Das ist im Prinzip Markup wie eine HTML-Seite. Sie sehen, es geht also an mit HTML. Und ich habe es jetzt mal in zwei Farben hier gemacht. Das rote ist ganz normales HTML. Und es ist blau sozusagen Java-Code dazwischen eingestreut. So ein bisschen, wie man das von JavaScript ja auch kennt. Bei PHP kann man es ja auch so machen. Das heißt, ich habe eigentlich eine Markup-Sprache. Java Server Pages sind eine Markup-Sprache, bei der ich Java-Code in das HTML-Markup integrieren kann. Das heißt, ich schreibe, was HTML ist, schreibe ich jetzt auch wirklich in HTML hin und mein Java wird ins HTML eingebettet. Das ist genau andersrum, als bei einem Servlet vorher war. Da habe ich ein Java-Programm geschrieben, das dann den HTML-Code als Text ausgegeben hat. Jetzt schreibe ich also hier mit einem speziellen Tag eingeleitet, String Title ist date.js.jsp, weil ich nämlich hier mir diese Variable mal deklarieren will. Und die benutze ich dann an manchen Stellen auch mit einem speziellen Tag. Sage ich, hier soll Title eingefügt werden. Und an anderen Stellen hier auch. Und bei Current Time is habe ich auch ein spezielles Tag. Und dann wird wirklich dieses Java Util Dings da für den gregorianischen Kalender aufgerufen. Und die Variable now, die da ausgerechnet wird, wird hier eben auch ausgegeben. Das heißt, wir haben so Scriptlets, die in HTML eingebettet sind. Und was man sich bewusst machen muss, ist, das ist nicht jetzt wieder eine ganz neue Sprache, ja, schon eine neue Sprache, aber für den Server ist es eigentlich nichts so richtig Neues, weil das Ganze, was man da schreibt, ist nur eine Abkürzung eigentlich für ein Servlet. Das heißt, was passiert, wenn Sie so eine Java Server Page auf dem Java Server Page Container, was es zum Beispiel auch Glassfish oder Tomcat sein könnte, wenn Sie das dort bekannt machen, wie man so schön sagt, deployen, hier heißt es install, dann passiert zunächst einmal, je nachdem, wie das konfiguriert ist, muss noch gar nicht was passieren. Es kann schon kompiliert werden, muss aber noch nicht kompiliert werden. Spätestens dann, wenn ein Request für die Seite kommt, muss es kompiliert werden. Also es ist oft so, dass das so konfiguriert wird, dass beim ersten Request erst das alles zusammengebaut wird, dann wird die Serverpage kompiliert und zwar sind es zwei aufeinanderfolgende Kompiliervorgänge. Das eine ist, dass aus der Java Server Page ein Servlet gemacht wird, ein Java Code Servlet, und der wird dann in Java einfach kompiliert in den Bytecode. Das heißt, es ist eine Übersetzung dieser Abkürzung von Java Server Page in Java Code und dann in Java Bytecode. Und alle weiteren, und es wird dann gestartet, das Servlet, und all der weitere Dialog findet mit dem Servlet statt. Das heißt, diese Java Server Page macht eigentlich nichts als eine Übersetzung in ein Servlet. Und dann zur Laufzeit ist es eben genauso ein Servlet wie unser Date-Servlet. Das heißt, zur Laufzeit ist der Unterschied zwischen dem Date-Servlet und dem Date-JSP minimal. Also vielleicht springe ich da jetzt nochmal ganz schnell drüber und komme dann gleich wieder zurück, weil das vielleicht ein bisschen zu viel Information ist, bevor man es versteht, bloß um das ganz bewusst zu machen. Das hier war der Code, den man in JSP schreibt und was das der Servlet-Container daraus macht, der JSP-Container, ist, dass er tatsächlich das in Java-Code übersetzt, der dann zum Beispiel so ausschaut, der also wirklich hier diese Outrights explizit wieder einführt und natürlich so, wie das so maschinengenerierte Sachen ausschauen, es vielleicht ein bisschen im speziellen Format macht, aber im Prinzip erzeugt der Java-Code. Das heißt, Sie schreiben nur eine Abkürzung mit dem JSP für Java-Code. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Letztlich ist es beim JSP dann doch wieder eine komplexe Sprache, die ich natürlich nicht nur für HTML verwenden kann. Es gibt verschiedene Elemente, es sind diese Skriptelemente, implizite Objekte, na klar die Requests zum Beispiel, Anweisungen und Aktionen. Ich gehe da relativ ein bisschen zügig drüber, weil das Sachen sind, die sehr, sehr spezifisch sind. Aber wenn man sie mal sieht, sollte man wenigstens diese Scriptlets erkennen, was das überhaupt ist. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten sozusagen von Syntax. Also das eine ist, was Sie jetzt im Beispiel gesehen haben, mit diesen sehr kryptischen kleiner ist gleich kleiner Prozent, Ausrufzeichen, also lustige Kombinationen von Sonderzeichen. Das ist schick, wenn man ganz viele große Seiten schreiben will und Platz sparen will. Ist aber natürlich ein bisschen kryptisch. Man kann auch so eine XML-Syntax benutzen, wo man Namespace JSP hat, Doppelpunkt, und dann tatsächlich die der tatsächliche Tag dann einzeln unterscheiden kann. Deswegen steht jetzt bei den Skriptelementen immer beide Arten der Notation da. Prozent Ausrufzeichen kann ich auch als JSP Declaration schreiben, je nachdem, ob ich es sozusagen ausführlich oder in der extremen Kurzversion haben will. Declaration ist relativ klar, das ist bloß ein Skriptlet, das eine, in den erzeugten Java-Code eine Deklaration einfügt. Da soll also nichts erzeugt werden, außer ja, halt, dass das eben im Java-Code steht, zum Beispiel um eine Variable zu erzeugen. Insbesondere für eine Instanzvariable der erzeugten Klasse, das heißt in allen Methoden dieses Servlets ist das dann sichtbar, diese Variable. Wenn ich was tun will, wie zum Beispiel ausrechnen, wie spät es ist, dann ist das ohne das Ausrufzeichen hier einfach kleiner Prozent bzw. JSP Scriptlet als in der voll ausgeschriebenen Version. Das ist eine andere Variante, wo ich ein Stückchen Code habe. Da kann ich auch lokale Variablen erzeugen, zum Beispiel das Now, die aber in anderen Methoden des gleichen Servlets dann natürlich nicht sichtbar sind. Und dann kann ich was auswerten. Ich kann Prozent ist gleich schreiben und dann den Ausdruck oder JSP Expression, das haben wir hier bei dem Now benutzt, und das macht nichts anderes als ein Outprint auf diese Expression. Wobei Expression ein Riesenthema ist, ich will da jetzt auch nicht weiter ins Detail so richtig tief einsteigen. Es ist natürlich so eine komische Mischung aus Java-Syntax und HTML-Syntax, die da entsteht, und da ist eigentlich immer wieder daran gearbeitet worden, dass man diese Expressions ja mehr auf die HTML-Ebene sozusagen hoch hieft, habe ich dann vielleicht noch eine kleine Bemerkung. Das heißt, man hat eine eigene JSP-Expression-Sprache geschaffen, die einem sozusagen das erspart, immer die Java-Ausdrücke zu benutzen und die es auch leichter macht, dann mit anderen Objekten, zum Beispiel IDs in der HTML-Ebene, umzugehen. Ja, implizite Objekte, die sind einfach, die kann man gut verstehen. Request, das ist halt unser Servlet-Request, da kann man Dinge rauslesen wie Parameter, Cookies und so weiter. Response ist das, was wir schreiben, das kennen wir alles von den Servlets. Session ist ganz interessant, ich kann so eine JSP, bei der kann ich sagen, ob die eine Session aufmacht und dementsprechend kann ich dann Daten für die Session ablegen, also für aufeinanderfolgende HTTP-Interaktionen, die ja zunächst mal gedächtnislos wären, also was zum Beispiel PHP ja auch kann. Und mit Out kann ich eben, wie wir es schon gesehen haben, einen Output-Stream erzeugen und darauf mit Print und Printline was rausschreiben. Und dann kann ich natürlich wirklich ganz normal Java programmieren. Ich könnte also zum Beispiel fragen, if request get parameter count button ungleich 0, das heißt, wenn im Request markiert ist, dass der Count wahrscheinlich ein Count-Button gedrückt worden ist, aber im Wesentlichen halt der Parameter Count-Button gesetzt ist, dann erst zähle ich. Wenn wir jetzt wieder auf das Zählbeispiel gehen. Das haben wir uns schon angeschaut. Ja, wie gesagt, es ist nicht ganz so einfach, dieser JSP-Code, weil der insgesamt eine Menge von verschiedenen Sprachebenen zusammenmischt. Also wir haben JavaScriptlets und HTML Markup und insbesondere so verstreuten Java-Code in das HTML reinzuschreiben, wie man es ja bei JavaScript ursprünglich auch hatte, das widerspricht eigentlich total der Philosophie von so einer schönen objektorientierten Sprache wie Java. Eigentlich will man ja die Klassen wirklich als Ganze beisammen haben, ein Stück Java-Code, dass man das Ganze verstehen kann, und auf der anderen Seite ein Stück HTML-Seitenbeschreibung, dass man das Ganze verstehen kann. Da ist viel dran gemacht worden, um das zu verbessern. Das Entscheidende ist, und was wir uns jetzt auch anschauen werden, ist die Verwendung von Java Beans. Das ist auch ein Konzept, das man unbedingt kennen sollte, weil es an vielen Stellen auftaucht. Was dann auch gemacht wurde, was ich nicht mehr hier behandeln will, weil das deutlich ja, einfach zu tief geht, man kann sogenannte Tag Libraries definieren. Das heißt, ich kann mir meine eigenen Tags definieren, die ich jeweils mit Java-Code assoziiere. Das heißt, ich kann Bibliotheken sozusagen schreiben von Java-Code, mit die dann aufgerufen werden, indem ich bestimmte Tags, meine selbst definierten Tags mit bestimmten Parametern in dem Markup verwende. Das heißt, ich kann die ganze Markup-Sprache dynamisch so erweitern, oder nicht dynamisch, aber für meine Zwecke so erweitern, wie ich es will, und das alles in Java programmieren. Weil das alles ein bisschen viele sonst Standardaufgaben gibt, die man immer mal wieder braucht, ist dann eine Standard-Tag-Library, JSTL, definiert worden. Und diese Erweiterung mit einer Expression-Sprache habe ich schon erwähnt. Und das Ganze dann nochmal in der XML-Syntax. Also Sie sehen schon, wenn man das jetzt im Detail alles verstehen will, ist das ein sehr komplexes Gebilde, das da entstanden ist. Also eigentlich eine eigene Programmiersprache, Markup-Sprache mit Zugriff auf Programmierung, die da entstanden ist. Ich möchte in diese Tiefen jetzt nicht einsteigen, sondern eine Sache erklären und dafür auch noch ein Beispiel machen und auf unseren Counter auch wieder zurückkommen bei der Gelegenheit und das Beispiel dann mit einer moderneren Version, mit dem JSF, nochmal nachspielen. Und die Java Beans, die braucht man an vielen Stellen. Die braucht man sowieso eigentlich, zum Beispiel für Swing. Man braucht sie bei Java Server Pages und man braucht sie bei Java Server Faces auch. Java Beans ist ein Komponentenmodell für Java und das ist der Schlüssel dazu, dass ich so ein Stück Java-Programm zusammenhalten kann. Also denken Sie jetzt dran, dass ich diesen Counter zum Beispiel jetzt serverseitig ausführen will. Da haben wir ja vorher gesehen, da gibt es so einen ganzen Berg Java-Code, na groß ist er auch nicht, aber so ein Stück Java-Code, ein paar Klassen, die sind da und die will ich auch jetzt nicht auseinanderreißen und irgendwo in HTML reinschreiben, sondern es soll ein Ding bleiben. Und da kann man sagen, das ist eine Softwarekomponente, die bloß bestimmte Eigenschaften und bestimmte Methoden nach außen zur Verfügung stellt. Es ist ein bisschen was anderes als ein Objekt, weil es intern viele Klassen und Objekte enthalten kann und weil ich es auch ganz stark konfigurieren kann, nehmen kann, den Zustand irgendwo abspeichern und anders hintragen und Ähnliches. Also Softwarekomponenten sind allgemein Einheiten von Software, die ich speichern, übertragen, irgendwo installieren, konfigurieren, ausführen kann, ohne dass ich eigentlich irgendwas über die Implementierung wissen muss. Das ist auch noch ein bisschen anders vielleicht als eine Klasse. Ja, und diese Java Beans, die sind eigentlich erfunden worden wegen der User Interfaces. Also alle Swing-Komponenten sind Java Beans. Alle GUI-Editoren arbeiten mit Java Beans. Und jetzt haben wir halt auch eine Java Bean. Wir machen jetzt aus unserem Counter eine Java Bean. Und eine Java Bean zu schreiben ist eigentlich total simpel. Das ist eine Klasse, eine Java-Klasse, die einen simplen Konstruktor hat, bei dem es keine Parameter gibt, also einfach bloß einen mit Klammer auf Klammer zu, das ist ja nicht schwer, und die für alle Eigenschaften, also für alle lokalen Variablen, die verändert werden sollen, die nicht irgendwie mit einer Sichtbarkeit nach außen aufmacht, sondern die alle mit einer Private-Sichtbarkeit behält und je nachdem, was man, ob man sie lesend, schreibend oder beides bekannt geben will, eigene Methoden definiert, die das nach, die immer dieser Namenskonvention auch folgen müssen. Get, Name der Eigenschaft, oder Set, Name der Eigenschaft. Das ist also eine ganz wichtige syntaktische Eigenschaft, dass eine Bean also solche, diese Namenskonventionen erfüllen muss. Dann muss sie serializable sein, also serialisierbar sein, und traditionellerweise sollte sie einen Beobachtungsmechanismus für Property Changes auch realisieren, also einen sogenannten Property Change Support. Das ist aber nicht unbedingt notwendig, wäre bei Beans standardmäßig schon sinnvoll. Inzwischen kann man aber Beans durchaus, werden Beans akzeptiert von allen Systemen, die keinen Property Change Listen haben, für den Fall, dass man es eben nicht braucht. Ich habe es deswegen aus meinen Beans jetzt auch rausgeworfen. Property Change Listener wäre halt eine Möglichkeit, sozusagen, wenn bei der Bean sich eine Eigenschaft geändert hat, darauf einen Listener registrieren zu können. In JSP ist es dann einfach. Also die Verbindung, warum das Sinn macht, so ein Java-Programm als Bean zu deklarieren, ist, dass ich das dann als Ganzes in dem JSP ansprechen kann. Da kann ich also Use Bean machen und eben diese Klasse, die eine Bean ist, ansprechen. Im Scope sagen, ist das eine Session Bean oder Request Bean oder nur für die Page. Also welchen Lebenszeit hat die und kann dann mit GetProperty auf, wenn ich die über den ID Local Name eben die Referenz zu der Bean hergestellt habe, eine Property auslesen und mit setProperty einen Wert setzen. Da ist vermutlich die schließende Klammer an der falschen Stelle, die gehört natürlich da unten hin. Also das ist im Prinzip das Gleiche, was wir vorher irgendwie so mit diesen anderen Befehlen auch schreiben konnten. Ja, zum Beispiel Prozent ist gleich, also ein Expression auswerten, Counter ist eine Variable, in der ein Objekt versteckt, getCurrent holt uns irgendwie den aktuellen Stand und das gibt natürlich auch den Wert raus. Stattdessen kann ich aber auch sagen getPropertyNameCounter, propertyCurrent. Was wirklich das entzerrt zwischen Markup und Java-Sprache. Da habe ich also hier nur noch Markup und das Java ist wirklich komplett in der Bean verkapselt. Mit Sicherheit eine sinnvolle Lösung. Und wenn wir jetzt unseren Counter wieder zu einer Java-Bean sozusagen transformieren wollen, dann, Beans sollten immer in Packages sein, also muss man ein Package deklarieren, ist eh empfehlenswert. Also habe ich eine Counter-Bean, die jetzt serializable implementiert mit dem Folgeschaden, dass man dann wieder so die Serial Version UID besser deklariert. Ja, und dann sehen Sie, ansonsten passiert hier eigentlich nichts Aufregendes. Das ist der gleiche Code, den wir schon immer hatten. Also es wird eine Counter-Bean erzeugt, die hat lokale Eigenschaften, nämlich den Zähler, einen Startwert, einen Schritt, um den sie erhöht wird und ein Boolsches Flag, ob sie denn überhaupt zählt. Das kann man also aus- und einschalten. Ein bisschen raffinierterer Zähler. Das ist der Konstruktor. Da setze ich die halt, Start-Value auf 0 und Increment-Value auf 1, wenn sonst niemand irgendwas sagt, und Enabled auf True und mache die Reset-Methode. Und Count geht zum Beispiel ganz einfach, if Enabled wird Count dem Increment-Value hochgezählt, bei Reset wird Count auf Start-Value gesetzt. Das ist alles der klassische Code für den Counter. Und was dann kommt hinten dran, ist eine ganz lange Liste von ziemlich langweiligen Methoden, die heißen dann zum Beispiel getCount, returnCount, setCount, setzt den Count. Da kann man sich drüber streiten, ob man das tatsächlich haben will. Ich habe es jetzt mal als Beispiel auf die Folie genommen. Vielleicht will man das ja gar nicht erlauben, dass jemand den Zähler von außen setzen kann. Also es wäre vielleicht sinnvoll, an der Stelle diesen einen Setter rauszunehmen. Ja? Also den zumindest zu nicht verfügbar, also nicht nutzbar zu machen. Also ich könnte hier im Rumpf zum Beispiel einfach nichts tun. Ja? Das wäre eine Möglichkeit, das zu ignorieren. Ob das die einzelnen Werkzeuge wirklich streng einfordern, dass der Set da ist, das muss man ein bisschen differenziert anschauen. Sie haben schon recht, also streng genommen, wenn es eine Bean ist, muss sie das Set-Count haben. Ich könnte natürlich jetzt auch einen anderen Weg gehen, und das GetCount und SetCount ganz rausschmeißen, sagen, es gibt einen privaten Wert für den Count, denn der ist einfach keine Property, die exponiert wird, und eine Methode, eine zusätzliche Methode, die heißt eben nicht mit Get, sondern die heißt einfach CountValue oder wie auch immer, und die hat als Return-Wert den Count. Das wäre vielleicht das Sicherste. Dann bin ich aus den Konventionen draußen, habe eine eigene Methode, allerdings kann ich dann natürlich nicht mehr auf den Zählerwert, nicht mehr über den Property-Mechanismus zugreifen. Ich habe mir jetzt hier einfach den SetCount mal drin gelassen. Eine andere Möglichkeit wäre hier einfach dann zu sagen, wir machen den Rumpf leer, das SetCount funktioniert einfach nicht. Oder liefert eine Exception oder sowas. Wir wollen ja nicht, dass die Leute den Counter so setzen, sondern die sollen ja brav zählen. Ja, was ist jetzt das hier Kompliziertes? Das ist das HTML, wenn man so einen Counter wirklich mit Java Beans realisiert. Das ist halt ganz normales HTML. Eigentlich ist es, wenn man es vergleicht mit dem, was wir vorher gesehen haben, viel weniger Java-Code und viel mehr HTML. Also insbesondere wird hier ein JSP-UseBean gesagt für den CounterScope-Session, Class gleich CounterBean. Von dem Moment an haben wir unter dem ID-Counter eben wirklich den zur Verfügung, diese Bean. Es gibt jetzt nur noch eine Stelle, an der wirklich, die aber auch mit der Expression-Sprache und so weiter rauszukriegen wäre, der wirklich Java-Code eingefügt ist. If request get parameter count button gleich 0, dann machen wir dem Counter einen Count und entsprechend für Reset. Wenn man jetzt konsequent Java und HTML sozusagen voneinander entzerren will, müssen wir jetzt daran arbeiten, dass man das auch noch mit den entsprechenden Ausdrucksmitteln von JSP alleine ausdrückt. Das geht auch eben mit dieser Expression Language, deswegen ist die erfunden worden. Und dann kann man sozusagen den Java-Code komplett raus tun. Ich habe es jetzt mal diesen Twitter gelassen, damit man da ganz gut auch sieht, sozusagen, wo, ja, warum die Leute das Ganze eigentlich machen, dass sie solche Sprachen definieren. Weil an allen anderen Stellen haben wir es jetzt irgendwie losgekriegt. Ne? Jetzt können wir also sagen, JSP get property name gleich counter, property count, um den Wert auszulesen und ja, die Inputs des sind sowieso, da wird das Submit aufgerufen und Type Submit wird aufgerufen. Moment, was ist das? Action Counter JSP, JSP, genau. Da wird die Counter JSP Seite selber aufgerufen und die hat ja dann wieder den, im Request die Information drin, ob der Counter oder Reset gedrückt wurde, was ich da oben wieder abfragen kann. Also schon wesentlich weniger Java-Code und HTML-Code gemischt. Vielleicht auch nochmal CounterJSP, das ist auch mal ganz interessant. Ja, also kein großes Wunder, es zählt. Interessant ist vielleicht auch da wieder, wenn man jetzt den Quellcode anschaut. Weil dort natürlich jetzt wirklich klar wird, dass das auf der Serverseite ausgeführt worden ist, alles. Das heißt, der HTML-Code, in dem steht einfach drin, der jetzt gerade in dem Moment dem Browser bekannt ist, in dem steht einfach drin, Current Counter Value ist 13 und es gibt diese zwei Knöpfe, die kann man schicken und dann wird eben das CounterJSP wieder aufgerufen. Das heißt, der Browser kriegt von der ganzen Zählerei überhaupt nichts mit, für den ist das ein ganz simples Formular, aber allerdings immer wieder ein bisschen eine andere HTML-Seite, weil da der andere Wert eingetragen ist. Was man auch gesehen hat, ist, dass dort oben, ich habe die Anwendung CounterJSP ohne irgendein Anhängsel aufgerufen und jetzt ist sie komplettiert worden. Also es ist wirklich die CounterJSP.jsp, die dort benutzt wird. Das könnte man auch noch modifizieren, dass das in der Kopfzeile nicht sichtbar wird, aber das geht jetzt auch ein bisschen weit. Ich will da gar nicht jetzt weiter ins Detail einsteigen, weil das erstens ein Riesengebiet ist und zweitens, weil es doch so ist, dass diese Komplexität, die da aufgetaucht ist, neue Diskussionen irgendwie ausgelöst hat. Deswegen hat man angefangen, einen bisschen anderen Ansatz auf der Basis von Servlets zu diskutieren, nämlich diese sogenannten Java Server Faces, die im Wesentlichen aus JBoss und der Sieben-Bibliothek raus entstanden sind. Ich habe da als Literatur mein richtiges Buch gefunden. Es gibt tatsächlich vom vorigen Jahr ein Buch von jemand, der sich die Mühe gemacht hat, Java Server Faces in der Version 2.0 in einem ausführlichen Lehrbuch zu beschreiben. Also wenn man da viel Geduld hat, sozusagen sich damit zu befassen, ist das auch alles sehr gründlich beschrieben da drin. Aber es ist ein richtiger Schmöker. Da sieht man eben schon, dass das alles nicht ganz so einfach ist. Hier sind zwei URLs, insbesondere die letzte würde ich total empfehlen. Also wenn man mit Eclipse und Glassfish insbesondere arbeitet, ist das wirklich ein Hands-on, ein Durchführen durch die wesentlichen Schritte, das einem sehr, sehr viel weiterhilft. Ja, was ist denn Java Server Faces? Das ist ein Framework, um Webanwendungen zu bauen auf der Basis von Servlets. Den ganzen Java Server Pages Kram zunächst mal vergessen und neu dran gedacht, also nicht mehr eine Java Server Page, die in Servlet übersetzt wird. Und die Grundidee ist auch, dass wir von vornherein eine Model View Controller Architektur haben wollen auf der Serverseite, dass es sauber unterschieden wird zwischen einem Java Modell, einem View und einem Controller und dass die alle drei eigentlich in, also ja, Model und Controller in Java realisiert werden und das View vorwiegend als Markup realisiert wird, was sich ja anbietet. Da gab es frühere Versionen, ich würde mich, wenn ich jetzt einsteigen will, nur noch mit der 2.0 befassen. Das hat sich massiv verbessert zur vorherigen Version. Insbesondere waren die vorherigen Versionen immer noch so irgendwie Mischformen, wo man irgendwie JSP dann zwischendurch wieder doch benutzt hat, bei den meisten Beispielen, die man so sieht. Jetzt ist es wirklich völlig unabhängig von JSP. Man kann es damit mischen, aber es ist separates Werkzeug und ich zeige es jetzt separat. Und alles, was die Oracle und sonstigen Java-Gurus sagen, ist, dass das JSF der Kandidat ist, um das JSP abzulösen. Die grundsätzliche Idee ist, dass es ein Servlet gibt. Also eigentlich ist es so ein bisschen wie Kompilieren und Interpretieren. Also vorher haben wir die JSP-Seiten, den Markup, übersetzt in ein Servlet und jede andere JSP-Seite hat eine andere Servlet geliefert. In dem Fall gibt es ein generisches Servlet, das Faces-Servlet, das wird mit dem Server, Container mitgeliefert, das läuft und das führt alles das aus, was an Java-Server-Faces zu machen ist. Insbesondere lädt es sogenannte Templates für die Darstellung, die dann wieder über Markup eben beschrieben werden. Und es hat intern einen Komponentenbaum, der das gesamte User-Interface sozusagen modelliert. Im Prinzip habe ich auf der Serverseite eine komplette Darstellung dessen, was an User-Interface-Komponenten dann auf dem Client erscheinen wird. Die ganze Ereignisbehandlung habe ich natürlich auch auf dem Server. Und ich erzeuge dann natürlich eine Response zum Client, das macht dieses Faces-Servlet, die das wieder im HTML repräsentiert, kann auch XHTML oder XML sein, aber jetzt schauen wir jetzt mal bloß HTML an als Beispiel. Und wie gesagt, das ist eine Model-View-Controller-Architektur. Also wenn wir jetzt mal uns beschränken auf dieses kleine Counter-Beispiel, das ich gehabt, also nicht Counter-Beispiel, sondern von Gegenbeispiel, sondern von Zählen, da gibt es dieses eine JSF-Servlet, das also fest, deswegen habe ich eine andere Farbe genommen, das ist fest da, das ändern wir nicht, das läuft einfach mit. Und das nimmt die Requests an und gibt die Responses zurück. Und da drin ist ein UI-Component-Tree, also ein Baum von User-Interface-Komponenten. Und um den aufzubauen, muss ich natürlich irgendwie sagen, welche Komponenten es denn gibt. Und das mache ich mit der JSF-View, was reines Markup ist. Das ist eine HTML-Seite mit speziellen Tags, die auf das JSF bezogen sind. Da schreibe ich quasi das Layout hin, das ich benutzen will auf meiner Seite. Und dann habe ich zwei verschiedene Beans in meinem Beispiel, um das jetzt mal auf das Beispiel zu beschränken. Das Model, das ist in dem Fall mein Zähler, das ist halt einfach das reine sachliche, fachliche Java-Modell. Und dann gibt es noch einen, der vermittelt zwischen dem JSF-Servlet und dem Model, das ist im Prinzip ein Controller, ein kleiner Controller, der wird manchmal auch Backing-Bean genannt, ist auch eine Bean, die von dem Servlet sozusagen informiert wird, wenn ein Request reinkommt und das dann umsetzen kann, das Modell, und entsprechend auch Responses ausrechnen kann. Prinzipiell kann natürlich diese View auch auf das Modell zugreifen, was in unserem Fall aber jetzt gar nicht passieren wird, wird das alles über die Backing Bean vermittelt werden. Ja, also wie gesagt, der Counter als Java Bean, das war ja ein Thema, das wir vorher schon angeschaut haben. Und dieses Model, das wir benutzen werden, ist der Counter als Java Bean und zwar genauso, wie wir ihn vorher gehabt haben. Also wir haben für das JSP-Example, haben wir uns das überlegt, serializable, wir haben die ganzen Properties als Getters und Setters exponiert. Ich habe jetzt hier einfach nochmal aus Eclipse sozusagen, wie das dort ausschaut, wenn man das, die Klasse in Eclipse anschaut. Das ist dieses Gebilde, das wir gerade vorher auf den Folien hatten. Dieses Objekt, diese Klasse und die Objekte davon, die Beans, die nehmen wir jetzt als unser Model. Das ist einfach. Spannend und vielleicht das Neuartigste dran ist natürlich, wie gestaltet man die View? Und das Ziel war ja nun, komplett auf irgendeine Mischung von Java und HTML zu verzichten. Und man sieht, im Prinzip ist es fast eine normale HTML-Seite, allerdings mit einem ganz speziellen Tag-Vokabular. Also man kann schon ganz normales HTML benutzen. Also hier habe ich zum Beispiel einen Header Ebene 2 benutzt. Alle anderen sind jetzt in dem Beispiel, und das reicht für unser Beispiel, auch in dem speziellen Namespace, der mit einem kleinen H markiert ist. Wenn wir uns da oben nachschauen, was das für ein Namespace ist, dann ist das javasun.com.jsf.html. Das heißt, es gibt ein HTML, eine HTML-Tag-Bibliothek, die zu dem Java Server Faces gehört, die nur fürs Markup im Sinn von HTML da ist. Und es gibt noch zwei andere, die auch standardmäßig dabei sind, aber die werde ich noch ein bisschen was sagen, nämlich die Kernbibliothek Core und die Facelets-Bibliothek die meistens mit UI dann als Namespace abgekürzt wird. Wobei man den Namespace natürlich im Prinzip beliebig wählen kann hier. Also die Kürzel für den Namespace, das ist einfach eine Konvention, die sich so eingebürgert hat. Ja, und was heißt das jetzt? Also wir haben hier HTML, das ist soweit klar, die Namespace-Deklarationen. Und die meisten unserer, oder viele dieser HTML-Tags, sozusagen JSF-HTML-Tags, sind analog zu dem, den man in HTML kennt. Also Head und Ende-Head ist das gleiche wie ein normaler Head. Allerdings, dass es in dem Fall eben dem JSF-Servlet bekannt wird, dass das, was in dem Head drinsteht. Body ist das gleiche. Und hier kommt also ein Form, ein spezielles Formular, und da merkt man erstmalig, dass das JSF andere Elemente hat, die es sonst nicht gibt in HTML. Zum Beispiel Panel Grid. Also Panel Grid, das ist im Prinzip eine Layout-Definition. Gibt es auch wieder alle möglichen, kann man mit Layout-Managern und allem drum und dran arbeiten. Der Einfachheit halber jetzt bloß einfach ein zweispaltiges Matrix-Layout genommen. Also ich habe zwei Spalten. Und ich sorge dafür, dass in der ersten Spalte links oben sozusagen zunächst mal der Name reinkommt, das Label und dann, also Counter-Value ist gleich, dann kommt rechts oben der Wert rein, links unten der eine Knopf, rechts unten der andere Knopf. Das ist eine ganz einfache Art, um das Layout zu beschreiben. Da kann man auch wieder viel drüber reden, diskutieren, nachlesen, dass es da natürlich alle möglichen Arten gibt, das Layout zu beschreiben. Das Besondere ist, dass auf der Serverseite überhaupt ein Konstrukt da ist, um ein Layout zu beschreiben. Normal hat man das ja dem Client überlassen. Hier wird also auf dem Server relativ abstraktes Layout beschrieben und das wird dann später gerendert in echtes HTML, was schon so seine Vorteile hat. Man kann sich ja vorstellen, dass das dann zum Beispiel auf das Endsystem angepasst wird, was gerendert wird. Also wir sind hier von HTML ein Stück unabhängig an der Stelle. Ja, also das Panel Grid Columns 2 und Output Label ist ja wohl simpel, Counter Value ist gleich, Output Text. Und hier sieht man das erste Mal einen Zugriff, der auch deutlich einfacher gestaltet ist, auch von der Syntax her, ähnlich wie das Get Property vorher. Das heißt, es wird zugegriffen auf Counter Controller, das ist eine Bean. In dem ist die Counter Bean exponiert, das werden wir gleich nochmal anschauen, und dort den was ist das? Den Count-Wert. Und dann beim Command-Button wird eben in Counter-Controller Submit, die Methode Submit-Count aufgerufen und hier Submit-Reset. Also eigentlich kein HTML-Code mehr, sondern bloß Navigation sozusagen. Man navigiert zu einem bestimmten Objekt oder einem bestimmten Unterelement einer Bean. Also ein Objekt, eine Bean und dann ein Unterelement. Das Ganze ist eine Datei, die als JSF-Datei abgelegt wird. Manchmal nimmt man auch XHTML, das ist, kann man beim Anlegen von einem Projekt konfigurieren in Eclipse beziehungsweise in den entsprechenden Deskriptoren, die abgelegt werden, auch festlegen. Das ist jetzt vielleicht nicht so furchtbar wichtig. Also es wird eher empfohlen, das XHTML zu nehmen, aber wenn man JSF hat, ist es vielleicht ein bisschen markanter, dass man eine ganz andere Technologie hat. So, dieser Controller ist natürlich jetzt noch interessant. Das soll ja jetzt eine Bean sein, die vermittelt zwischen den beiden. Wir haben auf der einen Seite haben wir also diese Counter-Bean und auf der anderen Seite haben wir diesen View. Und was macht das jetzt alles? Also zuerst mal importiert es ein bisschen was aus Java X Faces Bean. Also Java X Faces ist das Paket, in dem alle die JSF-Sachen beisammen sind und die machen letztlich möglich, dass es diese zwei Annotationen gibt hier, Managed Bean und View Scoped, die jetzt für diese Bean deklariert werden. View Scoped ist relativ klar, das soll sagen, dass das also eine Lebensdauer hat für die, so lange wie die Ansicht. Und Managed Bean heißt eine Reihe von Dingen, insbesondere, dass die Existenz eines Beans dafür vom Server verwaltet wird. Insbesondere heißt es für uns in der Praxis, dass eine Bean-Instance erzeugt wird, die genauso heißt wie die Klasse, bloß dass das erste Buchstabe in einen kleinen Buchstaben übersetzt wird. Also klein Counter-Controller ist eine Bean, auf die wir uns dann verlassen können, bloß weil wir hier Managed-Bean hingeschrieben haben. Ich gehe nochmal zurück. Das wird hier natürlich immer benutzt. Ne? Also alle diese Navigationsausdrücke beginnen mit Counter-Controller mit kleinem c Und das geht deswegen, weil in die BIN-Deklaration hier mit dem großen C existiert und es Managed BIN deklariert ist. Also ein Versuch, das sehr knapp und kompakt auszudrücken. Dann kommen wir mit dem Serializable, den habe ich schon erklärt. Die ist natürlich als BIN auch serializable. Sie merkt sich eine Counter-BIN. Das heißt, sie hat eine lokale Counter-BIN und erzeugt die dann auch im Konstruktor. Das ist das, was ich gesagt habe, die muss nach hinten natürlich zählen können. Und ansonsten ist es erstaunlich simpel, was die tut. Nämlich, die hat eine Methode submitCount, die die Counter-BIN anspricht und sagt, bitte zählen. Es hat mit Reset, die Counter-BIN anspricht und sagt, setz zurück. Und sie hat in dem Fall, mir zu ersparen, dass ich nochmal die Counter-BIN wirklich der View bekannt machen muss, gibt sie auch den Counter tatsächlich nochmal als Property zurück. Das heißt, sie hat eine Property Counter-BIN, die benutzt werden kann. Und das haben wir hier gesehen, Counter-BIN-Count. Also hier wird diese Property benutzt, mit der aus dem Counter-Controller auf die Counter-BIN zugegriffen wird, der dann gesagt wird, sie soll zählen. Sie soll den Wert rausliefern, den Zählwert, getCount. Da gäbe es verschiedene Architekturen. Also man muss das nicht über die Counter-BIN vermitteln, sondern man kann auch direkt von der View mit dem Model korrespondieren. Aber da haben wir diese klassische Dinge, dass die View sich ja aktualisieren soll automatisch, dass wir so einen Observer-Mechanismus brauchen. Da kommt also noch eine eigene Komplexität rein. Ich habe das jetzt versucht, hier extrem simpel zu halten. Das Ganze ist jetzt ein JSF-Projekt. Und wenn man jetzt vielleicht an dem Beispiel mal schaut, wie sowas in Eclipse ausschaut. Dann sieht man, dass das eben doch, das ist jetzt die Java Enterprise View in Eclipse, also nicht die normale. Und muss man meistens viele Sachen dazu installieren. Hier unter Resources, da steht also die Counter-BIN Java und der Counter-Controller Java. Das sind also die beiden, die wir jetzt gerade gesehen haben. Die JavaScript-Resources, die interessieren uns weniger. Interessiert uns Web-Content, Meta-Inf interessiert uns auch nicht. Das Web-Inf, und in dem steht dort unten insbesondere das Counter-XHTML oder Counter-JSF. Das ist diese Markup-Seite sozusagen drin. Und hier steht auch noch eine Datei drin, die heißt faces.config. Die ist in unserem Fall, sehr simpel, nämlich leer. Aber die kann auch noch komplizierter sein. Das Sunweb kann man auch vergessen. Und das WebXML steht auch noch drin. Das ist, hatten wir ja vorher auch, also dieses Metadaten. Das Metadatendatei für Web-App, das wird also auch hier deklariert. Da schauen wir vielleicht ein bisschen genauer rein. Das ist jetzt in der neuen Version stark vereinfacht. Also da kann man jetzt hier im Wesentlichen mit Welcome-Files arbeiten. Das heißt, es gibt also hier Deklarationen für Standard-Files, die aufgerufen werden, wenn die Anwendung aufgerufen wird, mehrere Optionen. Dann ist natürlich das Faces-Servlet dort deklariert, das standardmäßige JavaX Faces, Web App Faces Servlet. Und alles, was auf JSF aufhört zum Beispiel, wird auf dieses Faces-Servlet geworfen quasi. Das soll das behandeln. Ja, und wenn ich jetzt sowas dann wirklich auf dem Server zum Laufen bringen will, dann kann ich das natürlich von der Konsole hier aus machen. Da gibt es hier zum Beispiel so ein Verfahren Add and Remove, da kann ich jetzt sagen, ich will zum Beispiel, jetzt ist es momentan schon da, ich könnte es hier entfernen oder ich kann es wieder hinzutun. Und dadurch, dass die Eclipse den Server kennt, wird es auch tatsächlich dann in dem Moment übersetzt, deployed und auf dem Server eben wirklich verfügbar gemacht. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich auf dem Server auch das JSF-Counter zur Verfügung haben. Genau, das macht jetzt keinen so ungeheuer großen Unterschied im praktisch in der praktischen Benutzung. Es macht aber einen Unterschied, wenn man den Quellcode anschaut, weil wir jetzt eben doch ein bisschen mehr als bei den Java Server Pages sieht, welche Technologie benutzt. Das kann man auch noch besser verstecken. Aber hier ist an ein paar Stellen eben doch zu sehen, dass Java X-Faces benutzt wird. Es werden zusätzliche Identifikatoren mit erzeugt. Das heißt, dieses Server-Facelet generiert nicht ganz so sauberen, unscheinbaren Code, wie das die, also sauber vielleicht schon, aber nicht so unauffällig, wie das Java Server Pages tun. Gut, Vorteile sind klar. Wir haben jetzt wirklich eine Separation of Concerns. Die View ist nur für ein View zuständig, Model ist reine Logik, der Controller ist enforced, soll das heißen. Das heißt, ein Controller muss eigentlich zur Verfügung stehen und als Bean geschrieben werden. Das heißt, es erzwingt quasi eine vernünftige Architektur und separiert Java-Code und Markup. Das Ganze ist immer noch voll in der Java Enterprise Architektur, das heißt, diese ganze Power, die die Server haben mit Load Sharing, Transaktionsunterstützung, Datenbankanbindung, die steht nach wie vor zur Verfügung. Und es gibt richtig viele zusätzliche Features, die jetzt nur am Rande angesprochen werden können. Wir haben jetzt nur die HTML-Library angesprochen. Ja, Forms, Layout, Tabellen, Kommandos, Nachrichten. Es gibt natürlich diese Kernbibliothek, in der man Unterviews zum Beispiel definieren kann, in der ich Ereignisse beobachten kann, in der ich die ganze Validation machen kann. Das haben wir in HTML5 schon angeschaut. Ich kann ja also Inhalte von Feldern validieren, ob die ein bestimmtes Format erfüllen, ob sie überhaupt da sind, kann darauf reagieren, kann Datentypen konvertieren, kann Internationalisierung für verschiedene Sprachen betreiben. Und dann gibt es auch noch eine Facelets-Bibliothek, die einem erlaubt, sozusagen diese Views modular aufzubauen, wo es Templates für Seiten gibt, die man benutzen kann. Und es gibt noch eine Reihe weiterer Bibliotheken, über die ich jetzt gar nicht so viel reden will. Composite Components Library zum Beispiel zum Zusammensetzen von Seiten. Die JSTL kann man auch noch benutzen, aber die soll man eigentlich hier nicht benutzen. Ich möchte eigentlich nur einen Punkt jetzt aus der Core-Bibliothek rausgreifen, weil das sozusagen schnell noch meinen Bogen schlägt zu was anderem, was wir früher hatten. Zum Beispiel gibt es in JSF in der Core-Bibliothek ein Ajax-Tag. Das heißt, ich kann direkt spezifizieren, dass wenn ich bei einer Komponente, zum Beispiel einem Kommando, zwischen dem Anfang und dem Ende des Tags das Ajax-Tag reintue, dann wird nicht ein normaler GET-Request an den geschickt, der das gesamte Browserfenster neu lädt, sondern es wird ein XML-HTTP-Request geschickt, asynchron, das Ergebnis geholt und weiter bearbeitet. Also zum Beispiel kann ich sowas machen, nicht bloß bei Kommandos, das ist vielleicht langweilig, sondern bei Eingabefeldern, das war unser Beispiel so mit den Postleitzahlen, Sie erinnern sich, ein Eingabefeld, da kann ich sagen fajax-listener und dann einen Listener definieren und auch sagen, wie das Ergebnis dann angezeigt werden soll und kann damit dafür sorgen, dass der Client, wenn das im Client sozusagen ein JavaScript drinsteht, das dann den XML-HTTP-Request erzeugt, der wieder auf der Serverseite, sobald jemand irgendwas eintippt in das Feld, diesen Ajax-Listener aufruft. Und die Reaktion darauf, die kann ich mit dieser Render-Methode beschreiben, die dann eigentlich wieder bloß meinen lokalen Komponentenbaum auf dem Server modifizieren muss und dann standardmäßig in den Client gerendert wird. Also eine vollkommen nahtlose Unterstützung von Ajax, wo man jetzt in dem Fall sozusagen das nur auf der Serverseite anschaut und den ganzen Mechanismus komplett ausgeblendet hat. Das geht immer noch weiter, es hat noch lange nicht aufgehört, hat gerade erst angefangen. Wir haben ja schon gesehen, Ajax ist ja auch nicht so ganz das Ende der Entwicklung. Eine Sache, die ganz klar ist, dass Ajax ja viele Feintuning-Sachen braucht. Zum Beispiel, so wie ich das gezeigt habe, man tippt in ein Fenster ein und bei jedem Buchstaben wird ein Request erzeugt. Das ist ja extrem aufwendig im Erzeugen von Last. Man will zum Beispiel sagen, man will einen bestimmten Mindestabstand nach den Requests und wenn jemand besonders schnell tippt, dann tippt er vielleicht drei Buchstaben und dann wird erst ein Request gesetzt und ein anderer, der langsam tippt, kriegt wirklich vielleicht auf jeden Buchstaben ein. Sowas kann ich einstellen mit Request Delay zum Beispiel, einer guten Ajax-Unterstützung. Und sowas gibt es tatsächlich. Von JBoss gibt es eine Bibliothek, die ziemlich bekannt ist, Rich Faces Library, die auf JSF 2.0 aufsetzt und die nun alle diese Möglichkeiten bietet, dass man mit Ajax ganz fein granular arbeiten kann, also zum Beispiel den Abstand zwischen Delays festlegen, eine Event-Queue für Requests, dass man also die unter Umständen nicht gleich schickt, sondern eine gewisse Zeit lang aufbewahrt und dann erst in einer bestimmten Zeit rausschickt, wenn notwendig. Dass ich die Aktualisierung von so einem View auf Regionen beschränken kann zum Beispiel. Dass ich auch sowas wie ein zyklisches Abrufen von einem von News sozusagen, von irgendeiner Statusinformation vom Server eben da einbauen kann. Also alles das, was wir bei Ajax umständlich diskutiert haben, ist hier dann in der Rich Faces Library eben entsprechend unterstützt. Und zwar auf einem Stand für wirklich hochskalierbare Unternehmensanwendungen. So, also ich bin mir schon darüber im Klaren, dass das jetzt ein ziemlicher Ritt durch ganz viele Technologien war. Es ist tatsächlich so, dass für jedes einzelne von diesen Dingen, zum Beispiel Java Server Pages oder JSF, man wahrscheinlich mindestens eine ganze solche Vorlesung, wenn nicht mehrere, spendieren müsste, um das im Detail zu verstehen. Und letztlich haben sie aber dann auch nicht so viel mehr, weil sie sollten erstens mal wissen, dass die Technologien gibt. Es wäre schön, wenn sie wenigstens mit irgendeiner Sache ihrer Wahl mal ein bisschen selber Erfahrung gesammelt haben. Letztlich ist es aber natürlich richtig viel Einarbeitung, die dann notwendig ist, wenn man wirklich was damit machen will. Das lässt sich mit einer Vorlesung einfach nicht wegnehmen. So, ich bin jetzt mit dem Technologieteil durch. Das heißt, es kommen schon immer mal wieder Technologiethemen, aber so die ganz harten Programmierungsvorlesungen sind vorbei. Das nächste Mal wird es auch deutlich bunter und fröhlicher wahrscheinlich, so von den Folien zumindest. Und die Themen werden auch ganz andere werden, jetzt Schritt für Schritt. Und das aber durchaus so gedacht, dass es die Vorlesung eben ja, einen gewissen Teil hat, der eben für einen Masterstudenten in der Programmierung eben genügend zu knabbern gibt. Und das ist ja hoffentlich damit auch gegeben. Ja, danke schön für heute.